ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich mag es besonders, mit meinen Gästen einzutauchen in ein Gebiet, für das man sich vielleicht schon mal ein bisschen interessiert hat und dann aber auch wieder nicht. Und dann kommt aber einer, der erklärt es so wunderbar, jetzt willst du alles wissen. So wie bei meinem Gast in dieser Folge.
Talk mit Thies.
Vermeer ist für mich wie ein Ruheabteil in einem ICE voller Junggesellenabschiede. Danach kam, weiß ich noch, ein Typ aus dem Publikum nach dem ganzen Poetry Slam zu mir an und meinte, das gerade waren die 7 sinnlosesten Minuten meines Lebens. Der ist so radikal, das ist so eine Kampfansage, so ein Mittelfinger. Ey, du musst die Welt nicht malen, wie sie aussieht, wie man das vielleicht im Kunstunterricht gelernt hat, sondern Van Gogh hat ja alle Regeln gebrochen. Der hätte ja im Kunstunterricht locker eine 5 gekriegt.
Das ist Jakob Schwertfeger. Er hat Kunstgeschichte studiert und bringt sein dabei angeeignetes Wissen mit ganz viel Humor als Comedian auf die Bühne. Er ist also studierter Kunstpädagoge und so eine Art Erfinder der Kunstkomödie. Er ist auf den Bühnen in ganz Deutschland unterwegs. Er schreibt Bücher, in denen er amüsante und auch spannende Aspekte von Kunstwerken erklärt. Das Neue heißt Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Mit all diesen kuriosen Geschichten, mit Humor. Er möchte endgültig mit diesem elitären Gehabe in der Kunstszene aufräumen. Warum manche Kunst eigentlich gerne als etwas Elitäres sehen wollen und was man dagegen machen kann, auch darüber sprechen wir in diesem Podcast. Ansonsten gibt es einfach viele wunderbare Geschichten und Aha-Momente, weil es in Kunstwerken, wie sie in Museen rumhängen, so unglaublich viel zu entdecken gibt. Wir werden von Jakob erfahren, dass Picasso und Eminem zur gleichen Zeit gelebt haben. Oder auch, welcher Künstler wäre bei Instagram besonders aktiv, wenn es das damals schon gegeben hätte? Ich schwöre euch, nach diesem Gespräch habt ihr Lust, ins Museum zu gehen, euch ein paar alte Schinken anzuschauen oder aber eben auch etwas ganz Modernes. Vielleicht schafft Jakob es ja sogar, uns dafür zu gewinnen. Ja, wir reden auch über ein schwarzes Quadrat, das im Museum hängt. Was bitte soll daran faszinierend sein? Ihr werdet merken, Jakob ist der Mensch, mit dem man eine Nacht im Museum verbringen möchte. Er hat auch ein Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann, weil es von vorne bis hinten Spaß macht zu lesen und gleichzeitig erfahren wir eine Menge über alle wichtigen Kunstepochen. Das ist ja sowas, von dem man immer das Gefühl hat, da müsste ich mich eigentlich zumindest so ein bisschen auskennen. Es hat richtig Spaß gemacht, mit Jakob über Kunst zu sprechen und Kunst ist für alle da.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo.
Herzlich willkommen nochmal offiziell.
Oh, herrlich. Das Intro hätte ich ja, also da hast du ja meine Intention direkt auf den Punkt gemacht.
Oder?
Ja.
Ich habe sogar dein Buch gelesen.
Oh, wow.
Ja, so weit geht's jetzt schon.
Ich sag dir das ehrlich, das ist für mich echt immer ein schönes Gefühl, wenn ich Leute treffe und die dann sagen, ey, ich fand die und die Stelle in dem Buch ganz toll. Ich denke, oh, die ist weit hinten, du hast das Buch wirklich gelesen. Mhm. Also das ist für mich immer noch ein Kompliment.
Guck mal, wie schön. So, wir machen eine ganz kurze Begrüßungsrunde erstmal, bevor wir in die Kunst eintauchen. Beschreibe zunächst mal deinen Beruf mit einer typischen Geste.
Oh, ich glaube, die typische Geste wäre so, dass ich irgendwie so beide Arme ausgestreckt habe und so, ich so die Hände so richtig reingreife, die Geste passt, weil ich sehr raumgreifend oft auf der Bühne oder jetzt auch während wir sprechen immer sehr viel gestikuliere. Es ist sehr lustig, dass diverse Leute mir das spiegeln, dass ich sehr wie mein Vater, der hat auch mal die Hände überall im Raum, wenn er redet und das ist, glaube ich, so meine Geste. So ein Rumgefuchtel mit den Händen in der Luft.
Natürlich, ob auf der Bühne oder natürlich, wenn du auch damals im Museum, wo du gearbeitet hast nach deinem Studium im Städelmuseum, auch Gruppen durchgeführt hast natürlich, weißt du, Kinder, Jugendliche, Kindergarten, was auch immer. Wobei interessant ist, dass wirklich die Hände so weit auseinander, weit ausholende Geste, aber du hast diese Hände gar nicht so locker, sondern fast so wie Krallen.
Okay, das beobachtest du sehr gut und ich glaube leider, das stimmt komplett.
Also interessant, also als würdest du richtig zupacken, also mit Biss.
Ja, ich versuche ja auch irgendwie mit meiner gesamten Arbeit, ist glaube ich, ich würde meine Arbeit so beschreiben, dass ich versuche Leidenschaft für Kunst zu kreieren und ich finde, da muss man die Sachen auch anpacken, da muss man die Leute greifen, man muss sie kriegen und deswegen habe ich meine Hände wirklich, ja, du hast völlig recht, ich bin eigentlich wie so ein, fühle mich fast wie so ein kleiner Tiger, der gerade so
umspringt. Genau. Aber es ist vielleicht auch einfach der Wunsch, aus einem Klumpen Lehm einfach eine wunderbare Skulptur zu formen, und da muss man dann ja zupacken.
Das ist ein sehr gutes Bild.
Ja. Wie ist das eigentlich mit euch Kunsthistorikern? Ihr wollt doch natürlich gerne auch, genau wie Leute, die über Bücher sprechen, die möchten am liebsten natürlich selber einen Roman schreiben. Wie gut bist du denn selber im Malen, im Gestalten, Skulpturen? Was ist so dein Forte?
Nichts davon. Also, muss man ehrlich sagen, ich habe aber natürlich, und also meiner Erfahrung nach war so die Hälfte derer, die mit mir studiert haben, alle wollten mal Künstlerin oder Künstler werden am Anfang.
Natürlich.
So. Und das war bei mir auch so mit 15, 16. Und ich habe wirklich alle möglichen künstlerischen Medien durch. Also ich habe einen Bildhauerkurs gemacht mit Stein und Holz. Ich habe gemalt, ich habe gezeichnet, ich habe super viel fotografiert. Und ich war, ehrlich gesagt, auch immer so neidisch. Also als ich dann in Frankfurt Kunstgeschichte studiert habe, bin ich sehr viel in der Kunstakademie am Tag der offenen Tür, Rundgänge nennt man das, habe ich die ganzen Ateliers angeguckt. Ich konnte das null genießen, weil ich so neidisch war, weil ich dachte, warum dürfen die so kreatives Zeug machen? Ich sitze in der Uni und lese so trockene Bücher. Und irgendwann habe ich dann die Bühne für mich als künstlerisches Medium entdeckt und gemerkt, Sprache, das ist mein künstlerisches Medium, da habe ich ein Händchen für. Und seitdem kann ich so total entspannt über Rundgänge gehen oder ins Theater gehen und allen alles gönnen, weil ich jetzt mein künstlerisches Metier gefunden habe. Aber in der klassischen bildenden Kunst habe ich wirklich gar kein Talent.
So, das war die typische Geste, die uns dahin geführt hat. Nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Wow. Das ist das Geräusch.
Ach, wow.
Oh. Einfach so ein wow. Gut. Oder boah. Ich glaube, das ist sowohl, was Kunst angeht, als auch in meinem Leben benutze ich das viel zu viel.
Ja, warum?
Wie Sachen, die mich begeistern.
Ja, gut, aber wer urteilt? Verstehst du? Weil du sagst, du benutzt es viel zu viel. Warum so selbstkritisch?
Ach, weil ich Wortwiederholungen nicht so gerne mag, glaube ich. Und es einfach sehr inflationär benutze.
Ja. Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert?
Super Frage. Wenn man Spaghetti gekocht hat und dann ein Stück Butter drauf macht und so warme Spaghetti, das hat mein Opa immer gemacht. Und wirklich, ich hänge, wenn ich das mache, überm Topf und inhaliere diesen Geruch richtig. Und der katapultiert mich halt einfach 30 Jahre zurück in die Küche meiner Großeltern, weil diesen Geruch, der ist einfach so Butter mit Nudeln. Ey, ich liebe das.
Wie schön. Hatten die was mit Kunst am Hut?
Ja, mein Opa war Künstler, tatsächlich. Künstler.
Was
also
für
der,
einer?
Der war Bildhauer und Maler und Architekt noch.
Guck mal, es liegt zumindest in der Familie.
Ja,
du hast es eigentlich in den Genen gehabt.
Ja, absolut. Mein Opa war ja auch Künstler.
Ja.
Also das ist total die Prägung gewesen. Und mein Opa hat mich immer sehr viel in sein Atelier mitgenommen. Das war ja ein magischer Ort. Dass du dann da diese Bilder hast, da sind da ganze Regale, riesige Regale, Meter hoch voll mit Bildern. Du kannst die so durchgucken, wie so Buchseiten. Ja. Und da hat er mir gezeigt, wie er malt und so. Ja, das war total die familiäre Prägung bei mir.
Sehr schön. So, und zum Abschluss dieser Runde, nenne drei Orte. Und zwar also ganz spezifische Orte, die man mit GPS sozusagen tracken könnte. Also ganz konkret einen Ort, 2x2 Meter. Drei Orte, die dein Leben am meisten verändert haben, am meisten geprägt haben. Also drei konkrete Orte.
Da merkst du, da kam das Wow schon.
Ja. Mit anderen Worten, gute Frage. Danke.
Gerne. Drei Orte. Also
wow, was für eine bekackte Frage.
Nein, also ich glaube, nee, ganz im Gegenteil.
Genau.
Also ein Ort, der mein Leben total geprägt hat, war das Van Gogh Museum in Amsterdam. Mhm. Weil ich da, glaube ich, so die Leidenschaft für Kunst plötzlich so gespürt habe. Und da plötzlich hat es so Klick gemacht bei mir.
Sehr gut, kommen wir definitiv darauf zurück. Ich war nämlich auch schon dort.
Der zweite Ort, der mein Leben, glaube ich, sehr geprägt hat, war die Bühne in meiner Schule von der Theater AG.
Sehr cool.
Wo ich einfach sehr viel nochmal so über, gelernt habe, einfach auf der Bühne zu agieren oder da die Leidenschaft vielleicht auch herkam.
Mhm.
Und der dritte Ort war wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, das Städelmuseum, weil ich da während des Studiums und danach noch gearbeitet habe. Also ich habe 10 Jahre einfach da gearbeitet. Ich habe so unendlich viel da gelernt, sowohl über Kunst als auch über die Menschen, die da gearbeitet haben. Wie funktioniert so ein Ort? Das, ehrlich gesagt, war wahrscheinlich dieses Museum mehr meine Uni, als es die Uni war.
Ach, guck mal. Und du hast mir gerade erzählt, du wärst eigentlich fast Lehrer geworden in Mainz. Wenn du nicht diesen Museumsjob bekommen hättest, dann wärst du Lehrer, denn auch das hast du noch gemacht, diese Ausbildung, ne, Pädagogik da zum Lehren. Krass, guck mal, wir sitzen gerade hier in Mainz, fast wäre das dein Zuhause gewesen, aber nein, es kam das Museum dazwischen.
Genau.
Sehr schön. Dann sag kurz, Theater AG, was hast du da gespielt oder gemacht dann?
Das ist lustig, weil ich gerade in dem Odyssee-Film im Kino war.
Wie fandest du den?
Richtig gut.
Witzig, ich lese nur Gutes. Und mein Freund Andi, der war jetzt drin, irgendwie so richtig 70 mm Projektion, richtig cool. Der war so gelangweilt, der ist nach einer Stunde rausgegangen.
Oh, ist Andi aber so ein Typ, der auch vielleicht immer so eine bisschen andere Meinung als andere hat?
Eigentlich nicht, der liebt Kunst. Der liebt vor allem Kunst. Der liebt auch diese ganzen Theaterstücke, die ich nicht verstehe, wo irgendwelche Menschen in Handtaschen pinkeln und sowas auf der Bühne. Ja, ja. Das findet der gut. Also der ist total kunstaffin, verstehst du?
Ich finde es schön, dass das so ein Genre für dich ist, wo man in Handtaschen pinkelt.
Ja.
Nee, ich hab den Zyklopen gespielt.
Okay.
Ja, mit dem einen Auge, den habe ich mal gespielt. Ich habe auch einen der Brandstifter aus Biedermann und die Brandstifter gespielt. Okay. Und das sind die beiden Stücke, an die ich mich gerade spontan erinnere.
Mhm. Ja. Okay, da hast du einfach auch Lust bekommen auf Bühne.
Genau, ich habe parallel noch, ich komme aus Hannover und da hat das Schauspiel Hannover, das war total cool, hat kostenlos Theater-Impro-Workshops angeboten, einmal die Woche. Und dann waren wirklich auch, das wurde geleitet von einer Schauspielerin und einem Regieassistenten, also wirklich Leute, die das echt gut können so. Und da habe ich auch nochmal mit einem Kumpel zusammen super viel Impro-Theater gemacht und fand das ganz, ganz toll.
Kunst ist eigentlich für alle da, Kunst hat aber auch bei ganz vielen natürlich... ja, irgendwie einen schlechten Ruf. Zumindest sie begeistern sich einfach nicht dafür, weil viele denken, es ist nicht für mich. Du versuchst ja schon seit so vielen Jahren, das zu ändern und die Kunst erlebbar zu machen. Auch wirklich die Geschichten hinter der Kunst zu vermitteln. Denn Kunst erzählt uns ja etwas. Was ist für dich so das Erste, was du immer sagst? Irgendwie, warum brauchen wir Kunst?
Weil sie lebenswichtig ist, meiner Meinung nach.
Das ist ja echt ein großes Wort, ne?
Ich weiß.
Also,
ich weiß.
Systemrelevant gar?
Genau. Sie ist meiner Meinung nach wirklich ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft, was viele leider nicht so sehen. Mhm. Weil die Kunst ein Ort ist, der anders funktioniert als, keine Ahnung, Firmen, wo es immer nur um Profit geht. Und Kunst unterliegt natürlich auch dem Kapitalismus. Aber Kunst ist ein Ort, wo wir über uns reflektieren. Das ist ja der Spiegel, in den wir gucken. Da reflektieren wir unsere gesellschaftlichen Entwicklungen. Und das ist der Ort, wo die Menschen ohne immer einen konkreten Nutzen kreativ sein können. Und ich meine, ey, Kreativität, alle Menschen sehen sich danach. Gerade in Zeiten von KI, wo da ist... Kreativität wird immer, immer wichtiger, weil das etwas ist, was die KI teilweise in dieser Form nicht leisten kann. Ja. Und deswegen finde ich Kunst, und Kunst ist so cool, Kunst kann so lustig sein, Kunst, ey, ich meine, du gehst in ein Museum, das ist ja ein Ort voll mit purer Kreativität, da hängen ja nur Ideen an der Wand oder stehen Ideen im Raum. So, was für ein geiler Ort ist das bitte, wo ich reingehen kann und mich so inspirieren lassen kann, so viel lerne, die Welt durch andere Augen zu sehen. Weil das ist ja, kannst du in den Kopf von anderen Menschen hineinschlüpfen, wie ein gutes Buch. Mhm. Ja, da siehst du ja auch die Welt durch andere Augen. Deswegen ist Kunst so ein faszinierender Kosmos.
Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Kunst ist einfach von Intellektuellen gekapert worden. Sie ist uns normalen Menschen eigentlich entrissen worden. Weißt du, so wie Mozart früher ja auch Musik gemacht hat fürs Volk. Der wurde einfach mit Bier auf irgendeiner Bank gesessen und da wurde gejohlt während der Aufführung. Das war noch Musik fürs Volk eigentlich. Heute natürlich nicht mehr.
Ja, ist wie beim Bauhaus, ne? Das Bauhaus wollte ja Möbel machen, zum Beispiel für die gesamte Gesellschaft. Heute sind das Möbel für Leute, die Rollkragenpullover tragen und Jackets mit Lederflicken an den Ellenbogen. Ja? So bin ich absolut der gleichen Meinung. Und da sehe ich halt meinen Job, deswegen mache ich, was ich mache und nenne das Ganze Kunstcomedy, weil ich die Leute reinholen möchte. Deswegen schreibe ich dieses Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe, und nenne das Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte, weil das ein Titel ist, der nicht klingt wie ein normales Kunstbuch, sondern der klingt ja so, der ist ja eigentlich lapidar. Ne? Also als wäre es Punkt, Punkt, Komma, Strich.
Na klar, das ist Erklär mir Kunst, als wäre ich 5. Was du nicht tust. Ich sage nur, es klingt so. Und das ist ja immer gut. Das ist ja, wenn man etwas verständlich erklärt haben möchte, kann man übrigens auch bei der KI eingeben. Erklär's mir so, als wäre ich ein Fünfjähriger. Ich glaube, den Satz habe ich zum ersten Mal in dem Film Philadelphia gehört. Mit Denzel Washington und Tom Hanks, dieser Oscar-prämierte Film. Und ich meine, da taucht irgendwo dieser Satz auf, erklären Sie es mir wie einem Fünfjährigen. Und das ist ein ganz positiver Satz, weißt du, weil die Leute sich dann Mühe geben, es verständlich zu erklären und sich nicht es bequem machen in irgendwelchen vorgefertigten, ausgelatschten Formulierungen, die keiner versteht.
Genau, das wäre nämlich mein Punkt. Also ich versuche Kunst halt, also das Buch ist ja quasi ein Überblick über alle Kunstepochen.
Und es ist kein Kinderbuch, muss man sagen. Es ist ein komplettes Erwachsenenbuch, will ich auch nochmal sagen.
Aber es sind 1000 Jahre Kunstgeschichte, alle Epochen, wirklich ein Überblick. Aber es soll halt unterhaltsam geschrieben sein. Und ich bin der Meinung, wenn du etwas unterhaltsam oder möglichst simpel formulierst, dann musst du es halt wirklich verstanden haben. Dann kannst du dich nicht in rhetorischen Blendgranaten flüchten, die kein Mensch versteht, sondern du musst den Kern schon kapiert haben, um es überhaupt simpel zu erklären. Insofern gebe ich dir recht, dass, ja, ich versucht habe, es sehr runterzubrechen. Und ey, ich sag dir, die Recherche war so anstrengend, weil ich halt genau diese hochgestochenen Bücher ja alle lesen musste, um aber die Quintessenz rauszuziehen. Ja. Und wirklich, bei der Recherche war ein großer Teil die Arbeit, nicht einzuschlafen. Ich saß wirklich in der Bibliothek und musste mich so richtig versuchen, wach zu halten, indem ich mir in den Arm kneife, weil das so langweilig war.
Aber rausgefunden hast du natürlich all diese spannenden Geschichten, von denen du natürlich viele auch aus dem Studium schon kanntest, aber sicherlich nicht alle. Denn hinter jeder Entstehung eines Kunstwerks steckt immer eine teilweise irre Geschichte, teilweise abstruseste Geschichten. Und davon werden wir natürlich gleich einige noch zu hören bekommen. Dein Job ist es auf jeden Fall, unsere Nasen auf diese Dinge zu stupsen, sodass wir Kunstwerke plötzlich anders sehen als ohne diese Information. Denn dir ging es ja genauso. Du bist ja selber, wenn du im Museum warst, auf Dinge gestupst worden. Hast du gleich am Anfang geschrieben, zum Beispiel in Kassel.
Genau, also generell, man darf ja den Blick nie vergessen, dass man selbst auch vieles nicht weiß und am Anfang auch nicht wusste. Bin in Kassel, war ich in der Gemäldegalerie und da war ein Kunstwerk von Oliver Schaffer, heißt er, der diese Altmeistergemälde, die da an der Wand hängen, mit Playmobil nachgebaut hat. Und das ist so toll, weil es so spielerisch ist, weil natürlich ist es toll für Kinder, aber du guckst dir das Bild anders an, wenn es, keine Ahnung, irgendwie eine Szene ist mit 10 Menschen und ziemlich unübersichtlich und dann ist das mit Playmobil nachgebaut und Playmobil, da haben wir alle ja einen Bezug zu. Das lieben wir ja alle.
Ja.
Und dann war da zum Beispiel ein Bild, wo ein Hund drauf war, ein kleiner. Den hatte ich auf dem Bild aber gar nicht gesehen, sehe aber plötzlich bei Playmobil, hey, das ist ein Playmobil-Hund. Ach, witzig, das ist sogar der Playmobil-Hund von Idefix, von Obelix, der Hund. Und das ist ja so ein Zugang, wo ich mir so denke, ey, wie wunderbar leicht und locker der ist. Und darüber freue ich mich, weil das ist ja genau das, was ich mit meiner Arbeit auch machen möchte.
So, bei dir war es relativ jung, dass du quasi in einem Museum dich plötzlich angefangen hast, für Kunst zu begeistern. Du hast gesagt, es war Amsterdam, das Van Gogh Museum. Was konkret war es denn bei dir? Denn du wurdest ja eigentlich hingeschleppt, vermutlich, in das Museum.
Ich wurde tatsächlich nicht hingeschleppt.
Ach,
Und zwar, also ein Teil meiner Familie kommt aus Holland. Und die hatte ich besucht und war dann irgendwie allein in Amsterdam unterwegs. Und ich war 15, ich weiß nicht, wie das dir ging. Das war so diese Phase, wo ich möglichst erwachsen sein wollte. Da habe ich dann auch Gedichte von Paul Celan gelesen, als ob ich die verstanden hätte. Ich check die bis heute nicht mal im Ansatz, ja. Aber ich habe dann so tiefsinnige Gedichte geschrieben. Oh Gott, ich war richtig nervig.
Ja, wie wir alle mit 13 mal die FAZ gelesen haben.
Ja,
und
genau,
dann nur denkst, was ist das? What the fuck? Was ist die FAZ? Ich verstehe kein Wort.
Sei 13 und halt's Maul einfach so. Und dann bin ich halt ins Museum gegangen, weil ich dachte, so machen das Erwachsene. Die gehen ja ins Museum. Der Eintritt war für unter 18 umsonst. So. Dann bin ich da reingegangen und habe mich dann halt genau wie Erwachsene das so machen, lange vor Bilder gestellt und ist einfach gar nichts passiert. Ich stand da und dachte so, okay, interessant. Und dann weiß ich noch genau, das Bild hieß Blick auf Auvers. Und das war besonders langweilig, weil das einfach nur eine Landschaft ist mit so ein bisschen so Feldern, einem kleinen Dorf, bisschen Himmel und vorne sind so Büsche. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, ey, das ist ja mega wild gemalt. Also sehen ja Büsche nicht aus. Das waren wirklich so Kringel und das waren so richtige Wirbel. Und dann ist mir aufgefallen, wie viel Dynamik in dem Bild ist. Und das war wirklich, das klingt kitschig und es klingt auch pathetisch, aber es war wirklich so, als wäre so eine Tür aufgegangen, als wäre dieses Bild wie so ein Fenster in eine andere Welt, weil ich gecheckt habe, ey, du musst die Welt nicht malen, wie sie aussieht, wie man das vielleicht im Kunstunterricht gelernt hat, sondern Van Gogh hat ja alle Regeln gebrochen. der hätte ja im Kunstunterricht locker eine 5 gekriegt, wenn du naturalistisch das bewerten willst. Ja. Weil diese, kein Busch sieht so aus, aber der hat halt seine Dynamik, Emotion, all das da reingemalt und da stand ich wirklich 5 Minuten davor und dachte, das ist ja irre. Und dann weiß ich noch, unten im Keller war eine Ausstellung von Egon Schiele. Egon Schiele malt auch extrem, also sehr intensiv gezeichnet, sich auch so dann beim Masturbieren gezeichnet. Ja, schon ein Thema, was einen 15-Jährigen ja auch interessiert, sag ich mal. Ne?
Absolut.
Und dann habe ich mir dieses Bild Blick auf Auvers als Poster gekauft. Und das habe ich mir dann ans Bett gehängt. Und das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich, weil ich einfach gecheckt habe, ich glaube, dass könnte länger bleiben als Leidenschaft.
Mit deinen 15 warst du dann aber auch ein bisschen anders als die anderen Kinder in der Straße, oder? Die hatten andere Poster an den Wänden hängen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte auch ein Mehmet Scholl-Poster daneben oder
das
so.
Schon, ne? Also, Mehmet Scholl das war jetzt auch. So,
genau.
Du hast Kunstbücher auf jeden Fall schon in dem Alter gesammelt, richtig?
Das stimmt, ja.
Abgesehen davon, dass du mit 11 die Bravo Girl gelesen hast.
Das ist auch richtig.
Also, boah,
du bist
warum?
Gut informiert.
Ja, du hast es darüber geschrieben. Aber wie kam es? Was war in der Bravo Girl so Spannendes?
Da gab es die Foto-Love-Story. Meine Cousine, die witzigerweise auch heute Kunsthistorikerin ist, die ist ein Jahr älter als ich und die war meine Heldin. So, die ist wie eine Schwester für mich und ich fand die so cool. Alles, was die gemacht hat, war so cool. Und ich habe sehr gerne mit ihrem, das gab es ja so albernes Mädchen-Lego. Das fand ich auch total toll. Und dann hat sie
echt Lego?
Ja, so rosanes, da wurden so Surfer-Geschichten gab, so, also so ein Surf-Gedöns. Ja. Und die Bravo Girl hat sie abonniert gehabt, glaube ich sogar. Und ich fand die Fotolove-Story immer cool. Das waren so wie ein Comic, aber halt mit Fotos, ne? Wirklich so Sprechblasen reingesetzt. Und die waren total kitschig, aber ich fand die super. Ich habe auch Blümchen ganz viel gehört, weil sie Blümchen gehört hat. Ich habe einfach alles gemacht, was meine Cousine gemacht hat.
Ja.
Und deswegen habe ich auch nochmal tatsächlich fürs Buch, habe ich im Kontext vom Rokoko, weil das Rokoko ist so eine sehr blumige, bisschen kitschige Kunstepoche. Und dann dachte ich als Opener, guck mal, meiner Meinung nach ist das Rokoko quasi die Foto-Love-Story der Kunst. Und deswegen habe ich das geschrieben. Ja.
Aber interessant, ich dachte, es gab doch in der normalen Bravo auch eine Fotolove-Story mit Bildern, aber ich bin ein paar Jahre älter als du. Bei mir gab es das auch in der regulären Bravo.
Ja, das weiß ich
und
nicht.
Und bei dir in deiner Phase, du bist jetzt ja, was weiß ich, Mitte 30, 40, was bist du?
Ich bin 38.
38? Da braucht es halt dann die Bravo Girl, um so eine Fotolove-Story zu sehen.
Vielleicht waren die Fotolove-Stories auch einfach cooler. Frag meine Cousine, die ist auf jeden Fall das, die war.
Ja. Ja. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich mal so innerhalb der nächsten Stunde, werden wir so viel auch Amüsantes über die Kunst erfahren, dass wir den Blick, glaube ich, wirklich schaffen, zu verändern auf die Kunst. Kunst vielleicht auch etwas zugänglicher machen, was ja nicht alle wollen. Auch gerade Menschen in Museen, die wollen das ja nicht immer unbedingt.
Das, ja, also zum Beispiel auch der Kunstmarkt hat ja ein totales Interesse an diesem elitären Rumgelaber, weil du kaufst dir damit ein soziales Prestige. Wenn ich jetzt Millionär bin und ich kaufe mir ein Bild, über das schlau gelabert wird, dann bin ich nicht mehr nur Jakob der Milliardär mit einem Bild an, oder Millionär mit einem Bild an der Wand, sondern ich bin Jakob der schlaue Millionär, der sich was Gebildetes gekauft hat. Und deswegen ist diese intellektuelle Überhöhung von Kunst etwas, was der Kunstmarkt, was Galerien lieben, weil sie den Leuten das Gefühl geben, guck mal, du bist nicht nur reich, sondern auch gebildet.
Ja.
Und ja, ist, also ich erlebe in meinen Shows oder wenn Menschen mir Feedback auf das meine Bücher geben, wenig, dass sie sagen, ey, ich finde das nicht cool, was du machst, du solltest die Kunst nicht öffnen, aber sicherlich gibt es diese Haltung von Leuten, die sich dann auch mit, oh, jetzt kommen mehr Leute ins Museum. Klar denke ich auch, natürlich ist es geiler, alleine zu sein in einem Museum, finde ich auch toll, aber ich freue mich,
das stimmt,
wenn
natürlich,
Leute ins Museum kommen.
Absolut, absolut. Ein Dialog, den du überhört hast, ist, als jemand mal gesagt hat, irgendwie, ey, der Eintritt müssen wir schon auf 30 Euro machen, dann sonst kommt ja jeder. Ja, also
ja, genau.
Ist ja auch krass, hast du zitiert.
Ja,
ja, dann gab es, glaube ich, noch eine andere Situation, wo einer sagt, ach, ich hätte mir für die Ausstellung eine größere Hermes-Dichte gewünscht.
Oh ja, das war ein Galerist, weißt du, bei so einem, ja, das war vollkommen albern. Ja.
Oder, aber du ignorierst das dann, oder?
Nein,
oder gehst
also
du hin und sagst was?
Nein, ich sage gar nichts, niemals.
Nicht.
Aber ich stehe da mit langen Ohren und denke so, die Packung für den Satz kriegst du. Du wirst einfach in meinem Buch zitiert. Natürlich nicht namentlich oder irgendwas.
Ja, schau, aber da bringt's ja nichts.
Leider. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich denke mir so, das ist ja, glaube ich, auch wenn du schreibst oder wenn du Comedian bist, läufst du ja mit relativ wachen Augen durch die Welt, weil das Material läuft ja auf der Straße rum und gerade in Museen. Also ich bin auch einer von den Creeps, der im Museum sich manchmal schon auch relativ nahe hinter Leute stellt, weil mich interessiert, was reden die gerade über das Bild. Und gerade wenn sie lästern, ist doch das Schönste.
Und Situationen, die im Museum tatsächlich immer passieren und du hast quasi ein Foto vor jedes Kapitel gestellt,
ja.
Das ist, wenn Menschen, und man sieht sie von hinten, wie sie das Bild betrachten, wenn Menschen kleidungstechnisch wirklich einen Bezug haben zu diesem Bild. Ich selber habe solche Fotos schon gemacht, wo du denkst, krass, die sieht genauso aus von den Klamotten her, die Farbkombination ist die gleiche, ja, oder sie hat ein Tuch auf, genau wie die Figur dort auf diesem Bild. Und es sind so krasse, geile Schnappschüsse. Und die Frage ist, sind die gestellt bei euch oder sind es echte zufällig?
Also die sind
alle... Ich werde nicht böse, wenn sie gestellt sind, weil es ist ja ein Buch.
Sie sind alle echt.
Das ist lustig.
Und zwar sind die aber nicht nur von mir, sondern die Hälfte ist von Felix Krämer. Der ist Museumsdirektor vom Kunstpalast, war mein Chef im Städel. Und ich habe eine Ausstellung gemacht, Anfang letzten Jahres mit seinen Fotos. Und zwar war das in Viersen und da kamen die auf uns zu und meinten so, ey, die Frage ist, diese Fotos, wir würden die gerne ausstellen, möchtest du das kuratieren? Hast du Lust, eine lustige Ausstellung zu machen? Und das war für mich natürlich toll, Räume humorvoll gestalten zu können. So. Und dann, da wurden diese Fotos ausgestellt und dann war es eben fürs Buch auch so ein bisschen die Frage, wie eröffnen wir die Kapitel so, dass es anders ist? Also mein Anspruch ist, dass dieses Buch, ne, schon der Titel und die Aufmachung anders ist als andere Kunstbücher, dass es vielleicht so noch nicht über Kunst geschrieben wurde. Und deswegen war auch so der Gedanke, naja, wie eröffnest du die Kapitel, dass sie dich nicht gleich mit Text erschlagen, sondern lustig einfach losgehen. Und deswegen ist zu jedem Kapitel auch immer eine Person von einem Kunstwerk, das zu der Epoche passt.
Mhm.
Und das war das Schwierige. Nicht Leute zu finden, aber dann zum Beispiel sagen, wir haben jetzt gerade nichts zum Thema Realismus oder zum Thema Barock. Und teilweise bin ich auch wirklich dann noch in die Museen und habe extra noch gewartet vor manchen Bildern und Fotos gemacht und so.
Ja. Und ich wollte nur sagen, es ist nicht nur gestellt, sondern so etwas passiert wirklich. Also
absolut.
Ich habe schon also mindestens zwei dieser Bilder gemacht, wo ich denke, oh mein Gott, das sieht so gut aus. Und aber natürlich so heimlich irgendwie, aber es ist ja von hinten, die Person sieht es ja in diesem Augenblick nicht. Aber es passiert tatsächlich, diese Situation. Das ist das Schöne. Kunst zugänglich machen, da muss man ein bisschen nachhelfen manchmal. Es ist auf jeden Fall wichtig, Kunst zu entstauben. Da können sozusagen Zitate helfen, wenn in der Popkultur von heute mal so ein Kunstwerk einfach gezeigt wird. In einem Videoclip zum Beispiel. Ja. Taylor Swift hat jetzt gerade diesen Song gehabt mit Ophelia. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Wie heißt der Song?
Ophelia heißt der.
Heißt der nur Ophelia?
Ja, ich glaube ja.
Ich dachte irgendwas. Auf jeden Fall bezieht sich auf welches Bild?
Von Friedrich Heiser. Und zwar hängt das in Wiesbaden, im Kunstmuseum Wiesbaden, das übrigens ein überragendes Museum ist. Da hing das jahrzehntelang und niemand hat sich so richtig dafür interessiert, bis Taylor Swift das in besagtem Lied, in dem Musikvideo zitiert. Also sie liegt wirklich exakt da wie auf dem Bild und dann steht sie auf, also das ist Ophelia, die eben in dem Fluss liegt und dann steht sie auf, aber das ist alles exakt so inszeniert, dass der Anfang, das Gemälde ist quasi der Auftakt ihres Musikvideos. Und danach haben die Dänen die Bude eingerannt. Und das finde ich auch so hervorragend, dass so, ich meine, ey, Friedrich Heiser, niemand hat jemals von dem gehört. Und plötzlich steht der einfach im Fokus in internationalen Medien. Wie schön.
Also es hilft, wenn man das auch mal wieder aufgreift.
Mhm.
Oder wenn man mal erzählt, wie du das auch so tust, dass Picasso und Eminem zur gleichen Zeit gelebt haben.
Genau, ein Jahr allerdings nur.
Achso, ich dachte sogar nur einen Tag.
Nein, nur
das war
ein wirklich, Jahr.
Das war sogar ein Jahr, ein ganzes Jahr.
Aber ich finde es schon kurios, weil ich habe neulich ein Interview mit einem Rapper gesehen. Ich höre sehr viel Hip-Hop und dann wurde der gefragt, wann hat ein Picasso gelebt? Und der meinte so, ja, ich glaube so 19. Jahrhundert. Und das glaube ich gar nicht so, kann ich mir vorstellen, dass viele gar nicht jetzt genau sagen könnten, wann ich, also ich konnte lange nicht sagen, bis wann Picasso gelebt hat.
Nee.
Und ich finde halt diese Überschneidung, Eminem und Picasso haben zeitgleich gelebt. Das ist irgendwie kurios. Und ich versuche halt genau solche Fun Facts irgendwie immer wieder einzustreuen, weil dass du mich allein darauf ansprichst, zeigt ja, es bleibt ja hängen bei dir. Und darum geht es irgendwie auch so, Merksätze zu kreieren. Zum Beispiel, war die Frage, okay, alle Kunstepochen, wie beschreibe ich zum Beispiel den Barock? Und dann dachte ich, ich schreibe, das ist das Koks und Valium der Kunst. Weil der Barock waren eben so irre, überbordende, üppige Bilder wie von Rubens, wo ganz viel drauf passiert, so richtige Actionbilder. Also ist das Koks der Kunst, sieht wirklich aus, als hätte Rubens voll auf Red Bull gemalt. Mhm. Gleichzeitig sind es aber auch ruhige Stillleben im Barock. Dachte ich, das ist das Valium, also die Ruhe. Also das Koks und Valium der Kunst. Und ich glaube, das sind so Merksätze, die hängen bleiben, wo du sagst, ja, also der Barock ist das Koks und Valium der Kunst, ist wahrscheinlich ein Satz, den du jetzt nicht in einem anderen Kunstbuch liest.
Nein.
Und darum geht's mir.
Picasso. Wann ist Picasso geboren? Ich hätte nämlich nicht sagen können, ob der am Ende doch 1899 sogar noch. Im letzten Jahrhundert gehabt hat.
Ich weiß nicht, wann Picasso geboren ist.
Aber er ist irgendwann in den 70ern gestorben, oder? Oder
genau, so ja, muss ja Ende
du
der
70er. Der Kunsthistoriker.
Ende der 70er. Oh, jetzt, oh, ich die Fresse nicht so weit aufreißen sollen mit Picassos Lebensdaten, das sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, aber es sind Daten, verstehst du? Auch damals schon in der Schule, ja, 333 bei Isoskeilerei, das ist ja nett, so einen kleinen Spruch zu lernen, aber letztendlich. Es sind Daten, mein Gott, wenn man Zusammenhänge versteht oder natürlich ungefähr weiß, wann es passiert ist. Aber diese Fixierung auf Daten, ich hasse auch Stadtführungen. Weißt du, wenn du gehst und dir wird ständig, ja 1295 hat das und das stattgefunden, das kann sich kein Mensch merken. Lass die Daten doch alle weg, oder?
Ja, also ich habe das zum Beispiel auch nicht gemacht, also interessant, ich würde es jetzt mal schätzen, wenn du gerade nachguckst, ich würde schätzen, Picasso hat gelebt 1890 ungefähr geboren und der hat lange gelebt. Der dürfte so, ich sag, 1972 gestorben sein. Hast du gerade nachgeguckt?
Ja, du bist auf jeden Fall sehr gut. Er ist gestorben 1973.
Okay, das ist super. Voll in Ordnung. Genau. Und wann ist er geboren?
1881.
Ach, guck mal, 9 Jahre früher als gedacht.
Ja, okay. 1881. Ja,
der ist alt geworden. Ja.
Also stimmte die Antwort mit dem 19. Jahrhundert?
Ja, ja.
Vorhin, ne?
Also ja, ja, also dass er zumindest da geboren ist, ja.
Kennst du das Gedicht von Robert Gernhardt? Der Maler Pablo Picasso schreibt an seinen Kunsthändler Daniel Henry Kahnweiler.
Nee.
Okay, ist gut. Ich lese dir ganz kurz
bitte,
vor.
Bitte, ja, auf jeden Fall.
Ist ganz schön, weil ich finde es einfach nur herrlich. Sehr geehrter Herr Kunsthändler Kahnweiler, wir hatten einen Deal gemacht, der hat bis jetzt nicht viel gebracht. Erst habe ich blau in blau gemalt, Sie haben äußerst mau gezahlt. Dann habe ich es mit Rosé versucht, doch nichts im Portemonnaie verbucht. Nun also wären Kuben dran, Sie schaffen nicht mal Tuben an. Wird ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt. Zwar beißt die Maus keinen Faden ab, dass ich davon den Schaden hab, doch trudeln keine Mäuse ein, stürzt langsam mein Gehäuse ein. Mein Herr, Sie haben Brack bedacht und der hat nichts als Quack gebracht. Sie haben Juan Gris bezahlt. Der heißt Gris, ne? Und nicht Gris, ne? Ja, du weißt auch nicht. Okay. Sie haben Juan Gris bezahlt und der hat ziemlich mies gemalt. Zwar stimmt es, dass die Pressewelt vor meinem Werk die Fresse hält, doch lässt mich unser Blätterwald samt selbsternannter Retter kalt. Den haben sie mit Dank bedacht, die Nachwelt hat sich krank gelacht, den haben sie durch Spott versehrt, heute wird der Mann als Gott verehrt. Wie wenig ein Verriss bewegt, hat eben erst Matisse belegt. Zwar hat er einen Schreck gekriegt, doch den hat rasch ihr Scheck besiegt. Solange sie ihm die Bilder zahlen, wird Henri wie ein Wilder malen, da jeder, sofern Bares lacht, gern Schönes, Gutes, Wahres macht. Mit vorzüglicher Hochachtung, Pablo Picasso, Kunstmaler. PS. Ein Vorschlag zur Güte. Zunächst wird kräftig angezahlt, sodann wird wie Cézanne gemalt. Der Gegenstand wird klein gehackt und so viel Schotter eingesackt, dass jeder, der Picasso kennt, ihn nur noch Herrn Incasso nennt.
Wow, das ist ja hervorragend.
Ich versuche mit Gernhardt und der ist einfach so ein Genie. Und ich dachte, du aus einer Art Frankfurter Schule, er kommt ja daher, was die Literatur angeht, ich weiß. Da geht es ein bisschen natürlich um die Beziehung des Künstlers zum Mammon.
Aber also vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Das kannte ich nicht.
Kannst du mitnehmen? Kannst du ein bisschen.
Hervorragend.
Kannst du ja noch mal im Zug ein bisschen nachlesen.
Super.
Ja, sehr schön. Ja, Mensch, wir gehen noch mal so ein paar Epochen durch, ne?
Ja.
Also, gerne. So ein paar Epochen, die einen auch erstmal abschrecken. Also, ich glaube, das Mittelalter können wir überspringen. Wolltest du ja auch am Anfang?
Ja, also, es ist die Epoche, mit der ich am wenigsten anfangen konnte, die dann aber fast am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben. Echt? Weil ich halt da so geguckt habe, wie kann man auch das witzig verpacken? Keine Ahnung, zum Beispiel die Gotik. Da habe ich ein Bild gefunden, wo Johannes, der heilige Johannes, in so einem Bottich sitzt und mit siedendem Öl übergossen werden soll. Und dann macht er so eine Gebetsgeste, die aber original aussieht wie eine Merkel-Raute. Und da habe ich mir einen Ast abgefreut. Weil ich halt auch immer in meiner Arbeit versuche, die Kunst an den Alltag der Menschen anzudocken. Die Gotik, da haben viele Menschen jetzt spontan keinen Bezug zu, aber die Merkel-Raute kennen natürlich alle. Und das sind meine Opener, um quasi humorvoll den Zugang zu schaffen. Und du hast vielleicht einmal geschmunzelt und da habe ich deine Aufmerksamkeit und dann kann ich Informationen vermitteln.
Mhm. Genau. Neulich hat mir auch jemand gesagt, da hatte ich auch so einen Zauberer, einen Mentalisten in meiner Sendung. Das war Jan Becker und der bringt ja Menschen gerne zum Staunen. Mhm. Und sie haben, glaube ich, gerade so ein Projekt laufen, auch im Zusammenhang mit einer Schule oder Schulausbildung, dass wenn ein Mensch einmal staunt, er wesentlich aufnahmefähiger ist und viel besser lernt. Mhm. Daraus folgt natürlich, vor jeder Stunde oder was weiß ich, einer Lektion, auch in Sachen Kunst, muss man sie ganz kurz zum Staunen bringen, dann ist das Gehirn geöffnet. So hat er es formuliert. Das Gehirn wird geöffnet Wie geil ist das? Und deswegen genau dein Ansatz.
Ja, genau.
Einfach
ja.
kurz mal Aufmerksamkeit haben und schon ist man für 2 Minuten wahrscheinlich komplett da. Mhm. Rokoko folgt ja auf Barock. Mhm. Ne? Also Rokoko. Wo kommt dieser Name her? Denn ich finde den Namen so schön. Rokoko.
Der kommt von dem Wort Rokaille. Und das hieß, glaube ich, es war für so eine unförmige Perle. Da kam das her, das war ein Architekturschmuck eigentlich, so ein Schmuckelement und das wurde dann irgendwann auch auf die Kunst mitbenutzt. Also ich hatte das glaube ich auch im Buch geschrieben, der Name klingt, als würde jemand versuchen zu lernen zu Beatboxen. Weil wenn du es oft hintereinander aussprichst, so Rokoko, 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 Rokoko. Und das sind auch so, weißt du, dann sitze ich wirklich, wenn ich das Buch schreibe, da am Schreibtisch und dann bin ich einfach allein Rokoko, Rokoko, Rokoko und denke, wie kann ich daraus einen Joke bauen oder womit kann ich das vergleichen? Ja. Also das war tatsächlich, so sieht mein Schreibprozess auch aus.
Kennst du den Song Rokoko von Arcade Fire?
Nee.
Ist ja meine Lieblingsband. Die haben Rokoko, Rokoko, Rokoko. Da singen sie auch immer so Rokoko.
Ist so lautmalerisch, ne?
Ja, es ist lautmalerisch. Ja, ja. Ja, ansonsten wurde viel gemalt, was einen quasi aus der Realität flüchten ließ. Genau. Oder du hast es formuliert, Good Vibes Only im Rokoko, darum ging's. Dein schönstes Rokoko-Werk, also was du als erstes mal zitieren würdest, was ist es?
Die Schaukel.
Es ist die Schaukel von Fragonard.
Genau.
Was sehen wir da drauf?
Es ist irgendwie sehr lustig. Ich glaube, ich kann ja kein Französisch. Ich glaube, man spricht den Fragonard aus. Ich weiß es nicht genau.
Das glaube ich nicht.
Du kannst es besser.
Ich bin jetzt auch nicht so gut, aber ein G-O...
Ich wollte
Joe glaube ich nicht.
Nur, also das im Radio das, will ich Fragonard nicht falsch aussprechen.
Aber ich egal. Glaube, das dürfte Fragonard sein.
Okay, egal. der hat sehr blumig auch gemalt.
Ja.
Und witzigerweise ist ein Parfum nach ihm benannt, das auch Fragonard ist und auch so einen blumigen Geruch hat, was ich sehr lustig finde. Und die Schaukel, ja, ist ein super kitschiges Bild eigentlich. Da schaukelt so eine Frau und ein älterer Typ, das ist ihr Mann und sie ist relativ jung, quasi schiebt diese Schaukel an und vor der Schaukel sitzt ein Typ im Busch, der ihr halt voll unter den Rock guckt und sie kickt so ein Schüchen in seine Richtung. Also es ist offensichtlich eine Avance, die sie ihm macht oder vielleicht sogar ein Fremdgehen und er steht wie der letzte Trottel da im Hintergrund und schiebt diese Schaukel an. Also eigentlich ein total frivoles, auch irgendwie erotisch aufgeladenes Bild und das sieht wirklich aus, als hätte sie so 4 kitschige Instagram-Filter da drüber gelegt. Also das sieht aus wie so aus so einer Traumszene in einem Film. Die sind ja auch manchmal so ein bisschen überbelichtet, so ein bisschen cheesy.
Ja.
Und so sieht dieses Bild aus und das passt einfach perfekt zum Rokoko.
Rokoko, ja. Filter hast du gerade genannt. Also hier Rosalba Carrera ist auch eine, wo ein Beauty-Filter drauf liegt. Ne?
Genau, und die hat sehr viel Pastell. So Pastellkreiden haben auch sowas leicht Verschwommenes und das hat sie halt total geprägt und diese Pastellkreiden haben aber nicht so gut gehalten, weswegen sie angeblich, wenn ihre Bilder auf Reisen gingen irgendwohin, gebetet hat für die Werke, dass diese Pastellkreiden da bitte drauf bleiben mögen. Und das finde ich auch stark, für seine eigenen Werke zu beten.
Ja. Welches Bild gucken wir uns von ihr als erstes an, wenn wir mal nachschlagen wollen, was sie gemacht hat?
Das kann ich dir gerade gar nicht sagen, dargestellt ist. Die hat im Prinzip die gesamte High Society ihrer Zeit porträtiert. Also die war wirklich sehr, sehr, sehr gefragt.
Ja. Wenn es, sage ich mal, in den letzten 1000 Jahren schon Instagram gegeben hätte, welcher Künstler wäre am fleißigsten, am aktivsten und würde keinen Post auslassen?
Ernst Ludwig Kirchner, Expressionist. Kennen manche vielleicht so Straßenszenen von ihm aus Berlin, die so sehr, sehr wild gemalt sind. Und ich kenne kaum einen anderen Künstler, der so sehr auf seine Außenwahrnehmung bedacht war wie Kirchner. Also Kirchner hat, wenn Reviews in Zeitungen über seine Kunst erschienen sind, denen teilweise geschrieben, wenn da Rechtschreibfehler drin waren. Völlig wahnsinnig. Und hat so sehr versucht, sein Image zu kontrollieren, dass er sein späteres Werk, als er dann in der Schweiz war, wurde nicht mehr so gut aufgenommen teilweise. Und dann gab es einen Kunstkritiker, der hieß Louis de Marsal. Und der hat 7 Aufsätze über ihn geschrieben und Kirchner hat quasi immer gesagt, ey, guck mal, der hat das verstanden so und hat den abgefeiert. War ein französischer Militärarzt, stationiert in Marokko, glaube ich. Ein bisschen absurd. Und dass es besonders absurd war, stellte sich dann nämlich teilweise erst nach dem Tod von Kirchner raus, dass er diesen Kunstkritiker einfach erfunden hat. Und ich meine, wie besessen davon musst du sein, wie deine Kunst wahrgenommen wird, dass du dir einen Kunstkritiker ausdenkst, Aufsätze über dich selbst schreibst und die unter anderem Namen veröffentlichst, das ist so eine geile Story, die ist so wahnsinnig und deswegen bin ich der Meinung, hätte es Instagram gegeben, wäre Kirchner im Dauerposting, der hätte auch seine eigenen Beiträge geliked. Also der Typ war völlig davon besessen, sein Image zu pflegen und das ist natürlich auch eine irre Geschichte.
Aber vielleicht gibt es diesen Kunstkritiker ja doch. Der hat ja schließlich über dich auch geschrieben, was du für einen guten Stil hast.
Witzig, stimmt.
Vielleicht gibt es ihn ja doch noch.
Genau, ist lustig. Schön, danke, dass du darauf anspielst. Da habe ich auch eine witzige Geschichte zu. Ich habe in meinem Buch eigentlich ganz viel auch immer so große Zitate, ja, die irgendwie von Künstlerinnen und Künstlern sind. Und dann habe ich, als ich über Louis de Marseille geschrieben habe, dachte ich so, ey komm, ich schreibe jetzt Jakob Schwertfegers Schreibstil ist fantastisch, gezeichnet Louis de Marseille, als kleinen Joke. Und habe halt immer gehofft, dass Leute checken, dass das ein Joke ist, weil sonst denken ja, ey, der Typ ist völlig wahnsinnig, so ein Zitat über sich in dieses Buch zu packen. Ich fand das lustig und dann habe ich neulich mit dem SWR witzigerweise einen Beitrag gedreht im Museum und dann haben die das Buch so aufgeschlagen, von innen gefilmt und diese Seite gefilmt. Und dann meinte ich, nein, das geht nicht ohne Kontext, nein, das geht nicht. Die Leute denken, ich bin völlig wahnsinnig, bitte nehmt eine andere Seite, weil wenn du das nur so freigestellt ohne Kontext hast, ganz musst du schlimm denken, Jakob Schwertfeger muss doch von sich so besessen sein, nein, das ist so unsympathisch. Ich meine, bitte, bitte, aber wenn du das Buch so einfach so aufschlägst, gibt doch so Seiten, auf die man einfach oft, das genau in der Mitte des Buches, das, wenn du das aufmachst, dann stößt du auf dieses Zitat sofort. Ja, das war mir sehr unangenehm. Das fand ich witzig.
Genau, es sollte eigentlich wirklich nur ein Joke sein, ne? Mhm. So, dann lass uns doch mal gucken. Barock will ich jetzt gar nicht auslassen, denn Vermeer ist ja einer, der auch in den letzten Jahren unglaublich beliebt geworden ist. Mhm. Es gab Bücher zu ihm, glaube wahrscheinlich Jubiläum gab es auch, glaube ich, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Ich glaube Jubiläum. Aber Vermeer taucht überall auf. Bekannter von mir hat einen ganzen Roman dazu geschrieben. Es gab in Amsterdam, glaube ich, eine Ausstellung, die 5 Monate im Voraus schon ausverkauft war. Welches Bild schauen wir uns von Vermeer an? Was ist so dein Liebstes?
Ich glaube, mein liebstes Bild von ihm ist die Dienstmagd mit Milchkrug, wo so eine Frau in aller Ruhe, es hängt im Rijksmuseum in Amsterdam, in aller Ruhe so Milch abgießt und diese Ruhe, die dieses Bild ausstrahlt, geht mir wirklich ans Herz, weil, glaube ich, dieses Bild so ein bisschen mein Gegenpol ist. Ich bin relativ quirlig, stehe relativ viel unter Strom und so, und das ist so, das fasst für mich fast Vermeer eigentlich wunderbar zusammen, was mir Museen geben, nämlich so eine richtige Wohlfühloase, so einen richtigen Ruheort. Und ich habe lange am Schreibtisch gesessen, überlegt, wie kann ich Vermeer diese Ruhe gut auf den Punkt bringen, und habe dann den Satz geschrieben, Vermeer ist für mich wie ein Ruheabteil in einem ICE voller Junggesellenabschiede. Und ich bin immer noch sehr, also den Satz mag ich so, weil ich mache meine gesamte Tour.
Und also hört man die Junggesellen noch im Abteil, oder ist das Abteil wirklich ruhig?
Nee, ja, also es kommt drauf an, wie weit die weg sind.
Ja.
Aber also ich mache wirklich meine gesamte Tour mit der Bahn. Ich sitze unfassbar viel im Zug, deswegen ist das ein Satz, der mir emotional auch sehr wichtig war.
Ja, sehr schön. Und dann gibt es ja auch noch das brieflesende Mädchen am offenen Fenster.
Genau.
Auch das ist sehr bekannt.
Ja.
Wo ist das?
In der Gemäldegalerie hängt das. Ganz, ganz, ganz tolles Bild. Also das ist auch dieses... Das war ja wirklich seine Spezialität, Frauen, die an Fenstern stehen. Das war Vermeers Ding so. Ja. Und es gibt auch ein unfassbar tolles Vermeer-Bild im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. Hat wahrscheinlich niemand auf dem Schirm, aber die haben einfach ein Vermeer. Und es gibt ja nur um die 30 Vermeers. Also,
was erstaunlich ist, es gibt wirklich nur irgendwie, oder 37, glaube ich, habe ich irgendwie.
Ja, 37 irgendwie so.
Irre, oder?
Ja, ja, crazy. Und also wir haben in Deutschland echt tolle Werke. Das war übrigens auch was mir im Buch wichtig war, hauptsächlich Werke aus Deutschland zu nehmen, um zu zeigen, guck mal, was wir für eine tolle Kulturlandschaft haben, und um Werke zu sagen, guck mal, ihr müsst nicht um die halbe Welt reisen, um Vermeer zu sehen. Ihr könnt nach Braunschweig fahren oder nach Dresden oder in Frankfurt gibt es ja auch einen. Mhm. Und das war mir wichtig.
Ja, also ich empfehle auch von Patrick van Oordijk, Der falsche Vermeer, so heißt der Roman, den er geschrieben hat. Und da kommt natürlich auch die Geschichte, dass es ja, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich lauter Vermeers auftauchten.
Ja, ja. Ah ja, das war Han van Meegeren.
Total irre.
Han van Meegeren war ein holländischer Fälscher, der, also kann gut sein, dass er sich darauf bezieht, denn plötzlich in den 30er, 40er Jahren tauchten unglaublich viele Vermeers auf, was bei so einem kleinen Gesamtwerk natürlich eine Sensation eigentlich ist.
Ja. Und es war eine Sensation erstmal. Ne?
Genau, und dann total. Und dann kam das über Umwege auch an Goebbels oder Göring. Ich glaube, es war Göring.
Göring
hat auch einen falschen Vermeer gekauft. Und dann wurde nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg Han van Meegeren, dieser Fälscher, festgenommen, weil nachgewiesen wurde, ey, du hast Geschäfte mit den Nazis gemacht, quasi mit dem Feind. Und dann hat er im Gefängnis gesagt, nee, das war eine Fälschung. Und die wussten das nicht. Die wussten nicht, dass ihnen ein Fälscher ins Netz gegangen ist. Er hat gesagt, es ist eine Fälschung. Ich habe nicht mit dem Feind kooperiert. Ich habe ihnen quasi einen falschen Vermeer verkauft. Ja. Und dann haben die ihm nicht geglaubt. Und er hat gesagt, bringt mir Farben und eine Leinwand. Und hat im Knast ein Vermeer gefälscht. Und erst dann hat man ihm geglaubt. Ja. Und ich habe versucht, das zusammenzufassen und dachte, ey, man, das ist doch die beste Definition von fake it till you make it. Und also die Geschichte ist auch so verrückt. Und das ist ja, du kannst ja über Vermeer total viel über den Barock erzählen. Mhm. Über sogenannte Genremalerei, also im Prinzip Alltagsszenen. Du kannst da kunsthistorisch ganz viel erzählen, aber wenn ich dir diese Fälscher-Story erzähle, dann hörst du mir zu, dann bist du hooked und dann versuche ich halt genau da weiter dann auch Fakten natürlich einzubauen. Also das ist mir auch immer total wichtig zu sagen, was ich mache, ist faktisch alles korrekt. Ja. Und ich finde, nur weil es unterhaltsam ist, ist es ja nicht fundiert. Nein. So, das schließt sich gar nicht aus. Deswegen mag ich den Begriff eigentlich sehr gerne vom sogenannten Edutainment, also Education und Entertainment zusammenzubringen.
Jeder Schulunterricht sollte Edutainment sein.
Eigentlich so.
Im Idealfall. Genau. Aber dann hätten wir nicht so viele Lehrer, die das auch wirklich können.
Leider ja wahrscheinlich.
Weißt du, man kann ja nicht überall sein, ne? Ja. Ja, fast Lehrer. Man kann ja nicht überall sein. Ich finde es spannend auch zu erfahren immer, dass Malerinnen, die wir heute feiern, die einfach Superstars sind, deren Bilder Millionen wert sind, dass die quasi als zu Lebzeiten teilweise noch als schlechte Maler galten. Also ich glaube, für die Impressionisten, meine ich, hast du geschrieben, gilt das. Die galten als schlechte Maler.
Ja, total. Die wurden total angefallen. Also das ist wirklich dieser Entwicklungsweg von Monet ist crazy. Der war wirklich, die wurden von der Kritik am Anfang verrissen.
Ja, und Monet kennt jeder, hat jeder irgendwo, weißt du, auf einer Handyhülle oder am Poster auch zu Hause oder auf dem Kalender. Monet Seerosen kennt jeder.
Genau. Ich habe wirklich viel fürs Buch recherchiert und habe festgestellt, es gibt sogar Hundemode, also so, die mit Vermeer Monet-Motiven ist. Und das ist eben genau das, was du sagst, ist so spannend, dass auch beim Expressionismus war es übrigens genauso, bei ganz vielen Kunstrichtungen, vor allem den modernen, das, was wir heute so lieben und was Kalendermotive sind, das haben die am Anfang, waren die so überfordert damit, weil das eine völlig neue Malweise war, diese Unschärfe ja vom Impressionismus. Die wollten ja Licht einfangen, das Flirren vom Licht, deswegen haben die halt auch flirrig gemalt. Ja. Und das, die Leute, die haben das so unscharf empfunden und das muss für die gewirkt haben, als hätte der auf 3 Promille gemalt, ja. Und es gab sogar eine Karikatur, wo ein Impressionist karikiert wurde, dass der vor einer Leinwand stand und mit so einem riesen Kehrbesen gemalt hat, weil man das als so grob empfunden hat und dass die sich erstmal durchsetzen mussten, dass das eben kein Mainstream-Geschmack war, was die gemacht haben, sondern dass das rebellisch war und dass es eine Riesenleistung ist, geschafft zu haben, dass heute Leute sagen, ey, eine Impressionismus-Ausstellung, da kannst du sicher sein, dass Hunderttausende dahin rennen werden. Ja. Und dieses Durchsetzen ist, finde ich, in der Kunst auch so dieses, was mich total oft an Biografien in diesem Kontext so fasziniert, dieser unbedingte Glaube an die Sache. Ein Van Gogh ist gegen so viele Wände gerannt, das kann man sich gar nicht vorstellen, mit wie viel Abneigung der kämpfen musste.
Und der hat kaum Bilder verkauft zu Lebzeiten,
genau,
oder?
Genau, quasi gar nicht. Aber der hat daran geglaubt. Und dieser Glaube an das eigene Schaffen, zu sagen so, ey, im Zweifel bin ich meiner Zeit voraus. Ich drücke das durch. Das ist eben auch Kunst. Kunst ist nicht nur die Werke zu schaffen, sondern auch es durchzudrücken, daran zu glauben. Und das ist etwas, was mich bis heute gerade an Biografien von Künstlerinnen und Künstlern zutiefst fasziniert, weil ich dieses Durchsetzungsvermögen total spannend finde.
Und die mussten so einiges abkönnen, ne?
Oh ja.
Du zitierst hier 1874 auch einen Kunstkritiker, Louis Leroy, den gab es, glaube ich, wirklich, der satirisch immer Monet dann geschrieben hat. Und eine fiktive Figur hat sagen lassen, eine Tapete im Embryonalstadium ist weiter gediehen als dieses Seestück.
Also, und das ist übrigens das Seestück, das hieß Impression Sonnenaufgang. Und das war das titelgebende, also hauptsächlich den Begriff Impressionismus hat man vorher auch schon ab und zu benutzt, aber das war quasi, dass dann ein Kritiker aufgrund dieses Bildtitels Impression das Impressionismus genannt hat und dann war es als Stempel drauf. Übrigens ganz oft auch, dass Kunstrichtungen eigentlich als Beleidigung gemeint waren. dass irgendwelche Kritiker den Kubismus oder so als Beleidigung gemeint haben eigentlich. Und das hat sich dann aber als Epochenbegriff durchgesetzt. Mhm. Das finde ich auch sehr unterhaltsam. Also die wenigsten Kunstschaffenden wussten in ihrer Zeit, oh, ich bin gerade ein Künstler der Renaissance oder ich bin ein Künstler des Barock. Das hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm. Das waren Begriffe, die kamen im Nachhinein. Ja. Und das ist ja auch so, deswegen war es mir auch wichtig, in meinem Buch zu schreiben, das sind die Epochen, das sind künstliche Kategorien, die wir im Nachhinein auf die Kunst draufgepackt haben. Die Menschen selbst in der Zeit wussten das oft gar nicht.
Ja, wissen wir es heute? Können wir heute sofort Phasen benennen, wenn eine beginnt?
Nö.
Oder also auch nicht.
Nö,
so.
Aktuell nennt man das ja zeitgenössische Kunst.
Also ja, was für ein alles ist zeitgenössische Kunst halt.
Also der Begriff ist ja, man könnte unspezifischer nicht sein.
Wird es in 100 Jahren eventuell einen neuen Begriff geben für diese Jahre des 20. Jahrhunderts?
Das schon. Auf jeden Fall.
Ja. Aber wer legt den fest, diesen einen Begriff? Also das ist auch so spannend, oder? Wer hat Expressionismus das erste Mal in den Mund genommen?
Gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht.
Nee. Ja, vielleicht weiß man es ja auch gar nicht. Ja gut, irgendwo muss es zum ersten Mal aufgetaucht
oft
sein.
Dann. Oft, also gerade diese kunsthistorische Literatur dröselt es oft sehr gut auf.
Und man hat sich ja geeinigt dann auch auf diesen einen Begriff.
Genau, aber also oft sind es tatsächlich.
Es gibt ja jetzt nicht die FIFA für Kunst, verstehst du, die sagt, so heißt das jetzt.
Ja, Gott sei Dank gibt es nicht die FIFA für Kunst.
Also, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank gibt es kein Gianni Infantino der Kunst. Also hoffentlich nicht. Aber oft haben Kunstschaffende selbst ja auch die einfach benannt. Also gerade so in den 10er Jahren haben die einfach alle ihre Privatkunstrichtung gegründet. Also die haben einfach irgendwelche Wörter genommen und Ismus dran gepackt, ja, keine Ahnung. Kasimir Malevich hat den Suprematismus gegründet und er war mehr oder weniger eigentlich der einzige Künstler, der in diesem Stil gemalt hat, aber das war halt seine Kunstrichtung. Also die haben dann irgendwann, wurde es auch echt absurd, das wurde beliebig, dass einfach jeder hat seine Privatkunstrichtung plötzlich gemacht.
Ja. Es gibt auch bei uns heute Comedians, die sagen irgendwie, ich mache Kunstkomödie, ich lege das einfach mal fest. Und plötzlich alle greifen das auf, diesen Begriff, weil du hast den Begriff geschaffen.
Das ist richtig. Also genau, den habe ich mir einfach ausgedacht. Und es klingt dann aber, als wäre es so ein offizielles Label und es benutzen irgendwie alle und ich denke mir, witzig, das habe ich jetzt einfach mir so ausgedacht. Und genauso ist es. Ja. Guter Vergleich.
So, bevor wir ein bisschen moderner werden und auch über diesen modernen Quatsch schon mal sprechen wollen. Nein, Spaß. Gibt auch Schönes da, aber ehrlich gesagt, bei dem schwarzen Quadrat an der Wand, da hört es bei mir auch auf.
Echt?
Ja, mein Vater war mal bei der Ausstellung, ich glaube, es war in Berlin und da wurde aus New York Guggenheim präsentiert. Und da war, glaube ich, auch dieses schwarze Quadrat dabei. Und dazu wurden Geschichten erzählt über Nationalsozialismus und es ist die dunkle Hölle, durch die alle gehen müssen. Und mein Vater wurde dann leicht ungehalten, wurde mir berichtet. Und er so, oh Quatsch, das ist nur ein schwarzes Quadrat. Und da kann ich das nachvollziehen. Ich finde auch, ein schwarzes Quadrat ist mir zu wenig.
Okay, danke für die Vorlage. Da können wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden.
Nein, so viel Zeit haben wir nicht.
Ich sehe das doch wie du. Also ich verstehe, wenn Leute das sagen. Und ich stehe auch, also das muss man kurz zum Verständnis, der hat wirklich 1915 weiße Leinwand grundiert und ein schwarzes Quadrat draufgemalt. So.
Wer war das?
Kasimir Malevich.
Das war Malevich.
Genau. Und ich verstehe das. Ich stehe auch nicht davor und denke mir, was für ein schönes Bild.
Ja.
Aber ich stehe davor und denke mir, was für ein schöner Gedanke. Weil der Gedanke ist so radikal. 1915, da haben alle noch irgendwie an der Realität festgehalten. Ein Picasso hat zwar abstrahiert, aber das war immer noch, hat man gesehen, okay, das hier ist eine Geige oder so. Der Expressionismus, das war außer Kandinsky, war das alles echt noch irgendwie gegenständlich. Und dann kam der an, hat ein Schwarzquadrat, das ist so radikal. Und natürlich ist es ein Extrembeispiel. Natürlich ist das ein Gedankenexperiment. Da geht es nicht darum, dass das besonders schön ist, das Bild, sondern es geht darum zu zeigen, ey, das hier ist die maximale Abstraktion. Wenn ich in der Lage bin, einfach nur ein Quadrat zu malen, das ist ja der Nullpunkt der Malerei, dann kannst du danach alles malen. Das ist wie der erste Legostein der Kunst. Weil aus einem einzelnen Legostein kannst du nichts machen, aber aus ganz vielen kannst du was machen. Und dieser Gedanke ist so out of the box, der ist so radikal, das ist so eine Kampfansage, so ein Mittelfinger, zu sagen, ich male jetzt einfach nur ein schwarzes Quadrat, während alle anderen noch gegen. Und das ist das Schöne. Natürlich kannst du dich hinstellen und sagen, das kann ich auch. Und natürlich provoziert das Bild den Satz und dass dein Vater provoziert und vielleicht auch dich, ist gewollt und es ist gut so. Und ich meine, dieses Bild fuckt Leute ja immer noch ab. Ich meine, guck mal, das ist über 100 Jahre.
In New York,
in Russland hängt das.
Ach, in
der, ich meine in St. Petersburg, in der Eremitage.
Yeah.
Und es gibt mehrere Varianten. Er hat dann ja geilerweise auch noch weißes Quadrat auf weißem Grund gemalt. Mua, super Joke. Und ich finde, die Radikalität dieses Bildes, das ist es schafft, schaff mal etwas, was Menschen 100 Jahre später noch provoziert. Ja. Das, Frisuren, lange Haare in den 60ern, Gott, oh Gott, die haben Leute vielleicht 5 Jahre lang provoziert. Straßenrap, der besonders vulgäre Sprache benutzt, hat vielleicht 3 Jahre lang provoziert. Provozier mal über 100, mach mal Leute 100 Jahre lang wütend. Das ist eine Riesenleistung. Stell mal 100 Jahre lang die Frage, was ist eigentlich Kunst? Ja. Das ist genial.
Das schaffst du einfalls mit einer Fehlentscheidung in einem WM-Fußballfinale.
Ja, aber da liegt sich die Leute
Tor,
auch und halten.
Wenn unser 2:1 gegen Paraguay nicht gegeben wird, wer weiß, wie lange uns das noch beschäftigen wird.
Ja, maximal 4 Jahre bis zur nächsten WM.
Ja, ja. Wenn es eine gibt mit uns.
Ja, das ist gerade steht in den Sternen.
Also, das steht in den Sternen. Ja. Also, herrlich. Ja, komm. Okay, aber bevor wir weitermachen mit einer Richtung, an der ich persönlich auch sehr viel Spaß habe, das ist der Dadaismus, möchte ich vorher ganz kurz noch ein bisschen klassischer werden. Ich möchte über die Romantik noch sprechen. Denn gerade hier durch Wanderer über dem Nebelmeer, das war ja auch vor 1-2 Jahren der ganz große Hype. Jeder hat drüber geschrieben. In Hamburg war große Ausstellung. Wo ist die dann hingewandert?
Es gab ganz viele, weil das war irgendwie 250-jähriges Jubiläum.
Kaspar, also. David, Friedrich, ne, der Wanderer über dem Nebelmeer. Ein Bild, das dir was bedeutet zum Beispiel. Bist du auch in Hamburg gewesen bei der Ausstellung? Ja. Hast du es dir angeguckt?
Ja.
Natürlich. Wo aber hängt das sonst?
Das hängt auch in Hamburg, in der Hamburger Kunsthalle.
Ach, das hängt immer da.
Ja.
Das stimmt, das hängt nämlich immer da. Okay, also das hast du schon oft auch selber betrachtet.
Ja, es gab so eine Geschichte. Ich war nach dem Abi, habe ich mit meinem Vater eine kleine Kunstreise durch Deutschland gemacht. Einfach verschiedene Museen und so. Und dann waren wir aber auch ein paar Tage einfach in der sächsischen Schweiz. Ich glaube, er meinte irgendwie, guck mal, die Natur ist mega schön. Mhm. Und dann war ich da einmal irgendwie alleine, weil er keine Lust hatte mitzukommen. Und dann gab es also es ist ja wunderschön, diese sächsische Schweiz, ne, mit diesem Elbsandsteingebirge. Mhm. Und da war dann, kam ein ziemliches Unwetter und ich habe mich in so einer kleinen Höhle verkrochen und danach stieg so der Nebel aus dem Tal auf. Und ich dachte wirklich, weil ich einfach ein Trottel bin am Anfang, oh Gott, hier brennt es jetzt, wo man sich so denkt, wie soll es nach einem Regen gerade brennen? Aber egal. Und dann stand ich ein Jahr später, 2, lass es 3 gewesen sein, I don't know, stand ich in Hamburg vor diesem Bild und dachte, krass, ich hab das erlebt. Ich kannte das Bild vorher nicht. Und dachte, irgendwo habe ich die Romantik in ihrer Quintessenz eigentlich verstanden, wo es nämlich darum ging, die Landschaft eigentlich wie so eine Art Projektionsfläche für die eigenen Gefühle zu nutzen. Pathos, die Mystik der Natur, da wurde ja der deutsche Wald auch total abgefeiert und so. Deswegen wurde leider dann die Romantik ja auch von den Nazis komplett instrumentalisiert und so. Aber dieses Bild, das war wirklich toll, davor zu stehen, sich zu denken, ey, ich checke, was er hier malt, ja, weil ich selbst erlebt habe. Und das auch dann, nur um vielleicht zu beschreiben, wie ich dann an Kunst rangehe, dann gucke ich halt, okay, wie schaffe ich es? Da sind ganz irre Wolkenstürme eigentlich. Die Wolken wirbeln wirklich über dieses Bild. Es ist irre viel Dynamik auch da drauf. Und dann habe ich rumrecherchiert und gemerkt, ach krass, dieses Bild und die Wolken sind eben so präsent und wirbelig und da ist so viel Wind auf dem Bild, dass es 2014 als Werbemotiv für einen Offshore-Windpark genutzt wurde.
Ja.
Wo ich so denke, ey, wie witzig ist das, ja? Und da, genau, und das finde ich halt einfach, dann einfach einen wunderbaren Funfact zu diesem großartigen Bild.
Was für ein Moment, dass du quasi merkst, ich trage dieses Gefühl dieses Bildes schon in mir, ja, seit ein paar Jahren.
Ja.
Und dieses Wiedererkennen plötzlich.
Ja.
Du, also das Bild wird ja quasi dreidimensional für dich in der Situation. Gut, das Glück haben
genau,
wir.
Genau, sich so zu denken, krass, Kaspar David Friedrich hat einfach dieses, das kann man, finde ich, nur einsam in den Bergen haben. Das geht nicht, wenn du da mit einer großen Gruppe bist. Dieses Gefühl, manchmal, wenn man so in den Bergen steht, finde ich, und du hast, ich weiß nicht, ob du das kennst, und man denkt so, krass, bin ich klein.
Ja, klar.
Ich bin ja winzig verglichen zu diesen gigantischen Bergen und dieses, ja, diese Winzigkeit der eigenen Existenz zu spüren. Und das ist ja gleichzeitig ein unglaublich großes Gefühl. Und das hat er mit diesem Bild perfekt eingefangen.
Wo hat er es gemalt? Also es ist eine fiktive Landschaft oder vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht genau.
Es ist so eine Art Collage aus Landschaften.
Okay.
Er hat, also der Großteil, also der hat ganz viele Landschaften skizziert und der Großteil der Skizzen ist in der sächsischen Schweiz entstanden, aber auch in einem anderen Gebirge. Und dann hat er das so arrangiert und das ist, finde ich, auch total wichtig, sich immer wieder klar zu machen, Kunst ist, das ist nicht immer 1:1 abgemalt, sondern das ist inszeniert. Und gerade der Wanderer über dem Nebelmeer, da sind so die Hügel, die laufen so richtig diagonal auf ihn zu und stellen diese Rückenfigur im Zentrum, rücken das noch mehr ins Zentrum. Das ist genial inszeniert. Ganz, ganz viel Werbung, Politik, all das lernt ja auch von der Kunst, weil die können inszenieren, die wissen, wie erschafft man etwas, dass es wirkmächtig ist, dass es eindrücklich ist. Und deswegen ist es sehr spannend, das ist eben, und ich meine, selbst ein Foto ist ja nicht Ich war gerade in Bayern wandern in den Bergen. Natürlich fotografiere ich die Landschaft so, dass man die zwei anderen Hansel, die da stehen, nicht sieht, sondern dass es aussieht, als wäre ich da ganz alleine gewesen. Ja, da waren aber auch andere.
Ja. Spannend sind ja auch Prozesse, wie so ein Bild entstehen kann. Das ist ja oft, sag ich mal, die halbe Miete bei so einem Bild, wenn man weiß, was dahinter steckt. Nehmen wir ein Bild mal noch aus der Romantik, was wirklich auch sehr weltberühmt ist. Und es hängt im Louvre, meine ich, es ist das Fluss der Medusa.
Genau, und da hat Géricault hat es gemalt. Und der hat, also das war ein Schiffsunglück. Und dann gab es eben, Leute haben sich auf ein Floß gerettet. Und dann kam es da auch zu Kannibalismus und so. Und das ist
ja, das sieht man damals, da, man sieht Leichen auf diesem Floß und es ist wild.
Und es ist damals total durch die Presse gegangen, sollte aber von der Regierung eigentlich klein gehalten werden. Also die wollten nicht, dass das groß öffentlich wird. Und er hat es einfach so eindrücklich gemalt, dass das wirklich, das war ein Politikum, dieses Bild. Und er hat auch wirklich Leichenteile angeblich sich besorgt und in seinem Atelier gehabt. Das muss gestunken haben bis zum geht nicht mehr. Und halt, ja, sehr morbide da wirklich, wirklich studiert. Es gibt diese Anekdote, dass er einen Freund, der irgendwie sehr kränklich war, auf der Straße getroffen haben soll und zu ihm, also die Haut war wohl vollkommen gelb und alles ganz schlimm und er hat ihn gesehen und hat ihn wohl quasi sinngemäß gesagt, oh Gott, sind Sie schön. Weil er einfach dieses Morbide so sehr studiert hat. Und das passt eben auch genau zur Romantik. Das Morbide, das Endliche, die Übermacht der Natur. Alles so Themen, die dieses Bild halt perfekt aufgreift.
Ja. Gibt es denn Quellen, sage ich mal, für so eine Geschichte, das mit den Leichenteilen und dass es da so gestunken hat? Gibt es da Augenzeugenberichte von früher? Oder hat sich am Ende irgendeiner das ausgedacht?
Also bei dieser, deswegen habe ich ganz bewusst gerade gesagt, es gibt eine Anekdote.
Ja, ja, ne? Doch,
also
ich weiß.
Ich, genau. Ich habe die auch gelesen, die wurde kolportiert, so, also die wurde irgendwie weitergegeben, aber da heißt es dann, also da gibt es jetzt keinen Brief, in dem das jetzt unbedingt steht. Ich meine mit den Leichenteilen, mich zu erinnern, dass es da auch wirklich Quellen gibt, wo Freunde von ihm das so beschreiben. Aber das ist eine Geschichte, die hat, glaube ich, jemand, der Géricault kannte, hat diese Geschichte über ihn auf der Straße erzählt. Ne? War auch vielleicht nicht dabei. Deswegen, also das schreibe ich im Buch auch immer. Ich gehe immer in den Konjunktiv oder sage immer, das ist eine Anekdote, um klar zu machen, die ist cool, die Anekdote, oder sie ist interessant. Aber ich kann das hier gerade jetzt nicht bis ins Detail verifizieren. Man muss hier aufpassen. Aber das versuche ich auch immer klar zu machen. Klar. Aber manchmal sagen ja Anekdoten, selbst wenn sie vielleicht nicht, wenn man sie faktisch jetzt nicht perfekt zeigen, sagen sie in ihrer Aussage, bringen sie etwas sehr gut auf den Punkt, was vielleicht trotzdem eben sehr viel zu der Geschichte beiträgt. So.
Man weiß ja auch mittlerweile, dass einfach eine Geschichte als Geschichte wirkt und dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob sie wahr ist oder nicht, weil jeder sowieso seine eigene Wahrheit hat.
Genau,
aber eine Geschichte hat eine Macht und sie sagt etwas, sie bringt uns etwas bei, sie begeistert uns für etwas. Und mittlerweile erlaubt man sich ja zu fragen, spielt es eigentlich eine Rolle, ob das so ist oder nicht? Weil wir alle ohnehin unsere eigenen Wahrheiten haben.
Ja, und das sehe ich nämlich anders.
Also, ja, jetzt glaube ich.
Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo leider Fakten erodieren, wo. Und das ist ganz schlimm. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und das darf nicht sein. Also das finde ich wirklich, bei Fakten denke ich mir so, ey, wir müssen uns darauf einigen, dass Fakten zählen. Ist deine Meinung interessiert, also wenn deine Meinung nicht faktenbasiert ist, dann haben wir echt ein Problem in der Diskussion. Da bricht uns als Gesellschaft die Diskussionsgrundlage weg. Deswegen habe ich mich echt viel in die Bib hingesetzt und habe das recherchiert, damit das faktenbasiert ist. Und klar ist, ey, wir bewegen uns hier im Bereich der Anekdote, das ist auch in Ordnung, aber es ist kenntlich gemacht.
Ja.
Weil, was hätte ich sonst für eine Basis, wenn das nicht faktisch korrekt wäre, was ich mache.
Aber es sind ja auch Geschichten, auf die man sich durchaus geeinigt hat, die auch in der seriösen Kunstwelt einfach ja weitergetragen werden.
Absolut.
Ja. Ich meine ja auch nur, wenn ich diesen Stift halte, dann sind wir beiden der Meinung, es ist ein Stift, das ist ein Fakt. Aber in dem Augenblick, wo es einen Straßenunfall gibt, wissen wir ja, drei Zeugen, drei unterschiedliche Versionen.
Absolut.
Es gibt diesen Unfall nicht als Wahrheit.
Okay,
weil,
das verstehe
weil drei
ich,
ja. Menschen ihn unterschiedlich bewerten, ihn unterschiedlich in Erinnerung haben, gesehen haben. Wir werden nie diesen Unfall, er ist irgendwie passiert, aber wir werden nie die Wahrheit wissen.
Ja, und Leute haben ja auch Interessen. Also zum Beispiel ein Biograf von Van Gogh, der eigentlich diesen Mythos von Genie und Wahnsinn so richtig krass so nach dem Motto, der hat im völligen Wahn gemalt. Das stimmt überhaupt nicht. Van Gogh hat total viel fortskizziert. Der hat seine Bilder teilweise minutiös geplant. Der hat nicht einfach nur aufs Blatt oder auf die Leinwand geflattert, worauf er gerade Bock hatte, sondern das war schon durchdacht. Und der hat aber diesen Mythos, das ist ja eine irre Story von diesem verrückten Genie, die hat er sehr gepusht. Hat interessanterweise hat er einige Van Goghs auch selbst besessen. Und dieser Mythos hat natürlich den Marktwert erhöht. Also das ist so ein bisschen, als würde ich Aktien von etwas besitzen und das dann pushen. Ne?
Aber
also,
gewohnt in einem Heim für psychisch kranke Menschen.
Der hatte psychische Probleme.
Hatte wie er. Wahrscheinlich die meisten Menschen zu der Zeit, aber der einen mehr, die anderen weniger.
Aber der Wahn, der ihm nachgesagt wird, dass er rein aus dem heraus geschaffen hätte, das ist so nicht korrekt.
Ja. So, reden wir doch mal über den Dadaismus. Noch.
Oh,
ich finde, Dadaismus, das kann einen ja auch schön aufregen. Also hier Marcel Duchamp ist ja berühmt, Fontaine, das signierte Original, kann auch noch die Gemüter wälzen. Aber er hat es einfach mal hingestellt und sagt, hier unterzeichnet, es ist Kunst. Hanna Höch zitierst du auch zum Beispiel, die Fotokollagen gemacht hat von allen möglichen Dingen. Und Paul von Hindenburg hat dann den Körper einer Bauchtänzerin bekommen und solche verrückten Sachen. Und dann gibt's aber auch was zum Hören. Hugo Ball, heißt der Hugo Ball?
Hugo Ball.
Der heißt Ball. Ja. Was war das für einer? Ein Deutscher?
Ich weiß es
mich nicht mehr. Ein Schweizer. Hugo Ball, der hat Lautgedichte gemacht in den abstrusesten Kostümen. Die haben dich bestimmt begeistert, oder? Denn du bist ja auch ein Rapper gewesen. Also du hast ja auch eine Zeit lang gerappt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Zum Rappen? Wann hat das angefangen?
So mit 13. Da habe ich weiß sogar noch genau, da habe ich das Album Torch Blauer Samt, also von Torch das Album. Und das hat mich total gefesselt, weil ich dieses Spiel und diese Arbeit mit Sprache mega, mega spannend fand. Und dann habe ich tatsächlich auch ziemlich lange Freestyle-Battles gemacht. Also, weil ich dann eine Kassette gehört habe von MB1000, eine Gruppe aus Hannover. Und die haben gefreestylt. Also die haben das quasi wirklich spontan gefreestylt. Also improvisiert einfach. Und da habe ich gedacht, das ist unmöglich, dass das improvisiert ist. Das will ich auch können und habe mir das über Jahre beigebracht und mache das bis heute mit Freunden noch viel und habe dann eben auch sogenannte Freestyle-Battles gemacht, wo man einander gegenübersteht und spontan eben in Reimform beleidigt oder auf den anderen eingeht, ihn runtermacht und so.
Und das muss man lernen.
Das muss man lange lernen.
Also die richtigen Wörter zu finden, hast du ein Arsenal von 100 Worten, auf das du wahrscheinlich im besten Falle zurückgreifen kannst, wenn dir nichts anderes einfällt.
Genau, und du hast, also deswegen das Gedicht, was du mir hier gezeigt hast, muss man einmal sagen, ist ungewöhnlich gute Doppelreime. Ja, also hier, dann habe ich es mit Rosé versucht, doch nichts im Portemonnaie verbucht. Da reimt sich ja nicht nur eine Silbe, sondern da reimen sich ja teilweise Rosé verbucht, Portemonnaie verbucht.
Also
es dürften 3 bis 4 Silben sein, das ist relativ viel, ja. Genau, aber so ging das los und Dadaismus hat mich so gefesselt, weil ich mal zum Schüleraustausch in Kanada war, ein halbes Jahr, ich glaube so mit 15, und da hat unser Lehrer uns Lautgedichte gezeigt und das sind ja einfach Gedichte in Fantasiesprache, die Sprache gibt es nicht so.
Und ich kannst du eins auswendig von Hugo Ball zum Beispiel?
Also ich weiß, dass eines seiner Gedichte hat den wunderbaren Titel Gadji Beri Bimba.
Okay.
Mega.
Erste Zeile, weißt du?
Nee, weiß ich nicht.
Gadji Beri Bimba.
Ja. Ich weiß aber ein Lautgedicht doch relativ auswendig und zwar die Ursonate von Kurt Schwitters. Die geht los, hatte ich auf CD, 3/4 Stunde, die geht los mit Vivere TCU, Vivere TCU, Vivere TCU, Pergif Quie, Quie. Genial, ja, mega. Und es geht eine 3/4 Stunde so, du hörst das und wirst völlig ballerballer im Kopf und gleichzeitig ist es halt mega lustig. Und das hat mir unser Lehrer damals gezeigt und ich kam aus Kanada zurück, hab meinen beiden Freunden, meinte ich so, ey Jungs, wir müssen Lautgedichte schreiben. Das ist einfach, ich meine, wie einem 15-Jährigen zu sagen, du darfst einfach kompletten Quatsch machen, ist ja eine Einladung. Und das hat so Bock gemacht. Und dann habe ich tatsächlich viele Lautgedichte geschrieben, dann irgendwann mit Poetry Slam angefangen und ich war hier in Mainz bei einem Poetry Slam, da saßen 550 Leute, das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich 7 Minuten, Poetry Slam ist ja, du hast 6-7 Minuten Zeit, Text vorzulesen, das Publikum bewertet das und die Texte, die sie am besten fanden, kommen ins Finale. So, und dann stand ich vor diesen 550 Leuten und habe mein Lautgedicht mit dem Titel Meduim Kapap. Das, und wo ich auch tatsächlich einfach 1 Minute lang nur mit dem Meduim Kapap, Meduim Kapap über die Bühne gerannt bin. Und diese Augen, in die ich geguckt habe, ne, ey, diese Überforderung war so herrlich. Und ich weiß noch genau, das musst du erstmal schaffen. Die Leute hatten Wertungstafeln von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Und ich hatte die, dass mir Leute eine 1 gegeben haben und andere eine 10. Und das gilt auch Backstage in Poetry Slam. Kann ich sagen, ey, du hast so polarisiert. Leute haben dich richtig gefeiert und andere haben dich zutiefst gehasst. Das ist so geil, das zu schaffen. Und danach kam, weiß ich noch, ein Typ aus dem Publikum nach dem ganzen Poetry Slam zu mir an und meinte, das gerade waren die 7 sinnlosesten Minuten meines Lebens. Und ich meinte zu ihm, ja, aber die wirst du dein Leben lang erinnern. Weil die so absurd waren. Und der Dadaismus kam auf während des Ersten Weltkrieges und man wollte diesem sinnlosen Morden, diesem sinnlosen Krieg Sinnlosigkeit entgegenstellen und damit darauf aufmerksam machen, guck mal, wie unsinnig das ist und wir setzen dem was entgegen, wir setzen Logik außer Kraft, wir setzen Vernunft außer Kraft, wir provozieren übertrieben. Und das hat der Dadaismus gemacht und finde ich bis heute, wäre man, glaube ich, mit einem Dada-Event als Zuschauer vollkommen überfordert. Wir kämen darauf gar nicht klar. Die haben an ihren Abenden, vor allem in Zürich ging das los, dass die wirklich mehrere Leute standen auf der Bühne und haben Lautgedichte gleichzeitig vorgetragen. Da wirst du doch Matsch im Kopf. Ja. Dann in so völlig absurden Kostümen. Ey, die haben das Publikum so mega beleidigt. Diese Abende sind regelmäßig in Tumulten geendet. Ich meine, wie vital, wie lustig und wie vollkommen absurd kann etwas sein. Und das fasziniert mich bis heute. Ja. Ich hätte so Bock, so einen Dada-Abend damals erlebt zu haben, wo du nicht aus historischer Perspektive weißt, das gab es. Heute wird das reinszeniert. Immer noch cool. Aber damals musst du doch gesessen haben und einfach nur gedacht haben, was zur Hölle ist hier los?
Und Hugo Ball hatte so ein Kostüm aus Pappröhren zum Beispiel und so riesige Scherenhände.
Ja, ja. Und der musste auf Zeug, die Bühne getragen werden, weil dieses Kostüm so unpraktisch war.
Aber sag mal, schüchtern warst du nie in deinem Leben, oder?
Nee, ich glaube nicht. Schüchtern bin ich wirklich also, sehr, sehr selten.
Also du hast Selbstbewusstsein immer schon gehabt?
Ich würde sagen, ich bin relativ extrovertiert. Auch Selbstbewusstsein, in der Jugend gab es durchaus eine Phase, wo, so wie es in der Jugend halt ist, man sehr mit sich gehadert hat.
Ja.
Aber ja, also ich bin in Gruppen sicherlich nicht der Leiseste, sagen wir es mal so.
Ja, da sind wir so ein paar Sachen durchgegangen. Hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, ein Gemälde zu stehlen?
Ja, nicht nur eins.
Okay.
Witzigerweise hat mir mein Vater das erzählt, da waren wir in Seebühl im Emil-Nolde-Haus.
In den Niederlanden.
Es ist gerade so an der Grenze.
Es ist an der Grenze.
Es ist gerade an der Grenze zu Dänemark, Seebühl, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und er hat mir damals schon erzählt, dass ich irgendwie keine Ahnung, wie alt ich war, um die 8, damals schon überlegt habe, wie man mit einem Helikopter das Dach anheben kann, um diese Kunst da irgendwie rauszuholen. Also fasziniert hat mich das schon immer, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, ob ich nach der Aussage noch im Museum arbeiten darf irgendwann. Aber nee, voll, klar. Also ich würde wahnsinnig gerne sehr viele Bilder klauen. Punkt. Okay. Ich würde eins sehr gerne klauen und zwar von Franz Klein ist das. Das ist, hängt in der Pinakothek der Moderne in München. Der hat, ich liebe abstrakte Kunst. Es geht mir irgendwie sehr nah. Ich finde es sehr toll, dass abstrakte Kunst uns nicht so richtig vorgibt, was wir da zu sehen haben, sondern wir selbst das irgendwie füllen können und so. Also einfach sehr bedeutungsoffen ist. Und da gibt es dieses eine Bild von Franz Klein, wo er, das sieht eigentlich aus wie so eine Mischung, also Kalligraphie. Es ist so schwarz auf weiß eigentlich hauptsächlich, bisschen grau, sind sowieso gigantische Kalligraphiebuchstaben und es ist einfach riesig groß, das Werk, und das ist eben das Problem. Also es würde nicht in mein Schlafzimmer passen, deswegen habe ich es bisher noch nicht geklaut.
Okay. Bei Kalligraphie muss ich an ein Bild denken, auch darüber hast du geschrieben in deinem Buch, ich glaube, das ist dem Barock zugehörig, von
Gao
Kipai. Das Bild heißt Finger, Fingerbild. Mhm. Und das hat der nicht mit so Farbe, der hat es mit Fingern gemacht. Was ist darauf zu sehen?
Darauf ist so eine Landschaft mit einem See und zwei Ochsen am Ufer. Und das war mir in meinem Buch eben auch wichtig. Es heißt zwar Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Und bei Kunstgeschichte denkt man immer an westliche Kunstgeschichte eigentlich. Mhm. War auch in meinem Studium so. Und ich dachte, ich kann natürlich nicht die Weltkunst jetzt abbilden, aber ich kann exemplarisch, möchte ich zeigen, was war zum Beispiel während des Barocks in China los. Und in China gab es, will ich aber auch nicht irgendeinen chinesischen Künstler nehmen oder Künstlerin, sondern irgendwas Besonderes. Und dann bin ich nach langer Recherche auf Gao Gipai gestoßen. Der hat wirklich mit dem Finger gemalt, die Ochsen zum Beispiel an einem Ufer, die haben so eine Schraffur drin, aber das ist eigentlich sein Fingerabdruck. Und er hat sich, und das ist auch eine schöne Geschichte, er hat sich einen Fingernagel lang wachsen lassen und den dann in der Mitte gespalten wie eine Zeichenfeder und damit gezeichnet. Und ich habe das geschrieben und dann hat meine Lektorin nur an den Rand kommentiert, ist das eklig. Und das fand ich super, weil sie meinte, es ist wie so ein Gitarrenlehrer, die so einen langen Fingernagel irgendwie haben, der so auch immer ein bisschen eklig ist, ja.
Welche Bilder, und du hast ja Menschen auch durch Museen und Galerien durchgeführt, John, welche Bilder brauchen zum Beispiel eine Triggerwarnung? Oh. Kann Kunst so ja, Gefühle auslösen, auch tatsächlich schockieren? Oder ist es immer so abstrakt, dass alles dargestellt werden kann?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also ich habe viele Führungen im Städelmuseum gegeben und da gibt es ein Bild, die Blendung des Simson von Rembrandt. Da wird Simson mit voller Wucht so ein Dolch ins Auge gerammt. Und du siehst wirklich, das ist ein Splatterbild. Du siehst, wie das Blut spritzt. Und ich hatte mal meine Schulklasse geführt und dann kamen wir in diesen Raum und ich wollte eigentlich ein anderes Bild in dem Raum besprechen und sehe plötzlich, wie diese Kinder auf dieses Bild reagieren und bin so, schön, wir haben uns verlaufen. Eigentlich müssen wir in diesen Raum und habe versucht, so dieses Bild zu verdecken. Das Ding ist aber halt, keine Ahnung, 2x4 Meter groß. So, da konnte ich gar nicht verhindern, dass die das sehen. Ja. Und dachte so, Mist, jetzt kommen die nach Hause und erzählen ja die Führung im Städel und dann haben wir dieses Bild gesehen, hat uns dieser Mann dieses Bild gezeigt, wo einem das Auge ausgestochen wird. Und dann denkt sich so, also nicht alle Bilder sind, sag ich mal, für Kinder vielleicht so super geeignet. Und ich habe das während meiner Lesungen, gibt es ein Bild, das ich auch im Buch habe, von Artemisia Gentileschi. Das war eine Barockmalerin, die die Geschichte von Judith und Holofernes malt, wo Holofernes von Judith der Kopf abgeschlagen wird. Und sie zeigt wirklich, wie dieses Messer, dieses Schwert ihm den Kopf abschlägt, überall das Blut spritzt. Und ich merke, wenn ich bei Lesung dieses Bild an die Wand werfe, dass das Publikum kurz braucht. Und dass auch manche bei ihren Kindern so ein bisschen so gucken nach dem Motto, oh, ernsthaft, also das zeigst du jetzt gerade, während hier auch irgendwie Jugendliche oder Kinder im Raum sind so. Und ich habe das überhaupt nicht bedacht. Nein. Und mache das aber trotzdem, weil ich denke, naja, es ist einfach irre gut gemalt. Mir ist es immer wichtig, auch Künstlerinnen zu zeigen. Ich finde, das fasst den Barock sehr gut zusammen, weil sie auch eine krasse Lichtführung da hat. So, das Licht kommt so voll von oben, die Schatten sind so tief im Gesicht. Wo mir auch aufgefallen ist, diese Lichtführung gibt es auch in ganz vielen Kinofilmen, zum Beispiel Der Pate. Der Pate hat auch ganz viele Bösewichte, haben ganz viel Schatten im Gesicht, dass du auch da siehst, wie sich Filme an der Kunst orientieren. Aber ja, es gibt Bilder und Werke, die uns durchaus überfordern können. Es gibt auch eine Künstlerin, die macht Bänke, Betonbänke, gießt sie, aber das Wasser, was sie benutzt, ist Leichenwasser, also Wasser, mit den Leichen gewaschen wurden. Und dann sitzt du auf dieser Bank, ich saß da so drauf und dann lese ich das Schild und denke so, wow. Das fühlt sich plötzlich ganz komisch an, hier drauf zu sitzen, obwohl es ist halt Beton. Ja.
Und sie könnte es auch einfach nur behaupten.
Genau.
Oder absolut. Hat sie ein Video als Beweis?
Weiß ich in dem Fall nicht, selbst wenn es nur eine Behauptung wäre, umso lustiger, ehrlich gesagt, irgendwo. Aber das gibt dir ein sehr beklommenes Gefühl. Und da gibt es auch Triggerwarnungen tatsächlich bei ihren Ausstellungen.
Interessant. Ja. Oh, über ein Bild muss ich noch mit dir sprechen. Es ist ein Bild, das, glaube ich, die meisten von uns irgendwo schon mal gesehen haben. Es ist das Bild von Tischbein, Goethe in einer romanischen Landschaft. Irgendwo in Italien, in den Ruinen. Und wir kennen das, weil er da so, ich glaube, du sagst auch, so eine sexy Pose macht und so gedankenschwer zur Seite guckt. Und wirklich interessant, er hat 2 linke Füße. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist kurios, oder?
Wirklich, hättest du es nicht geschrieben, hätte ich das nicht gemerkt.
Ja, und vor allen Dingen, das
sind 2 linke Füße.
Das ist das bekannteste Bild von Goethe.
Oder?
Und der hat 2 linke Füße, wie zur Hölle. Es gibt ganz viele Theorien dazu. Die plausibelste meiner Meinung nach ist, dass der Maler Tischbein, ist übrigens auch lustig, ne? 2 linke Füße und der Maler heißt Tischbein, das ist Wahnsinn. Und der hat dieses Bild nicht vollendet. Goethe und er haben sich überworfen, er hat das Bild in Neapel zurückgelassen und die These ist, dass es ein schlechterer Maler dann vollendet hat und eigentlich verhunzt hat. Ja. Und das ist, aber es gibt ganz, ganz viele Thesen dazu, die auch durchaus sein könnten.
Ja.
Also es ist ein Kuriosum, was natürlich für mich gefundenes Fressen ist.
Wenn man das einmal gemerkt hat, dann wirkt das Bild irgendwie falsch und schlecht.
Schlecht.
Ja. Weißt du, das sieht komisch aus.
Aber das Gesicht von Goethe ist großartig gemalt wiederum, ne? Da lag der Fokus offensichtlich.
Jakob, wie schön, dass wir ein bisschen die Kunst einfach mal lebendig gemacht haben. Und es gibt sie ja nicht nur in Museen zu sehen. Also wer auch immer nach Berlin fährt, der kann sich auch die Quadriga einfach mal angucken. Dann sind wir im Klassizismus, glaube ich.
Genau.
Klassizismus sind wir. Die Quadriga, auch wenn sie viele 1-Sterne-Google-Bewertungen nur hat, die Quadriga, verstehst du?
Genau, die ist auf, da dachte ich nämlich Klassizismus, was ist ein Kunstwerk, das alle kennen, das ist die Quadriga auf dem Brandenburger Tor.
Ja,
und genau. Dann hatte ich so ein bisschen, lange übrigens, also lange, Christian, habe ich mich durch 1-Sterne-Bewertung bei Google geklickt, weil ich einfach wissen wollte, was die Leute, wie sie sich darüber aufregen und es ist herrlich.
So, zum Schluss noch ein kleiner 7-Zeiler von Robert Gernhardt, alles über den Künstler. Der Künstler geht auf dünnem Eis, erschafft er Kunst, baut er nur Scheiß. Der Künstler läuft auf dunkler Bahn, trägt sie zu Ruhm, führt sie zum Wahn. Der Künstler fällt in freiem Fall, als Stein ins Nichts, als Stern ins All.
Das ist richtig gut.
Der Künstler. Von Robert Gernert ist das.
Toll.
Ja, ja, der einfach so wunderbare Sachen geschrieben hat. Eigentlich über alles.
Danke, dass du mir zwei so tolle Gedichte mitgebracht hast.
Gerne. Dann danke dir für deine Einblicke und den Humor, mit dem du Kunst verkaufst, auch sozusagen, mit dem du Kunst verständlich machst und vor allem Interesse wächst für Kunst, die zu unserem Alltag gehört, die unser Leben darstellt, die Einblicke in vergangene Zeiten gibt. Hinter jedem Bild ist eine Geschichte. In jedem Bild gibt es etwas zu entdecken über das Leben und man muss nur drauf gestoßen werden. Dann danke dir für heute und bis bald mal wieder.
Vielen, vielen Dank.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
Kontroverse Diskussionen, gute Unterhaltung, Anekdoten aus der Welt des Sports. Und die große Frage ist ja, was können wir alle aus der Lebensschule Sport mitnehmen?
Und wir haben tolle Gäste.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.